Willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcasts. Heute in der Episode hatte ich die Ehre, IQ's Kitchen mit in der Show als Gast am Start zu haben und es wurde wirklich eine sehr, sehr coole Episode für euch. Wir sind sehr breit aufgestellt gewesen, das bedeutet, wir haben angefangen über Ernährung zu reden, über ja Herangehensweise, wie ihr zum Beispiel den Lockdown als auch die Weihnachtszeit eben psychisch und auch seitens der Ernährung auf jeden Fall bestmöglich durchstehen könnt. Und wir sind auf weitere Themen eingegangen, wie zum Beispiel das Training, woran es oftmals scheitert, dass Trainingsanfänger sich teilweise schon besser verhalten wie erfahrenere Athleten, dass Athleten in langjährigen Trainingsstadien immer noch Anfänger sein können und. Also es war eine sehr, sehr coole Folge mit Carmine und ich freue mich, ihn hier in der Show als Gast dabei gehabt zu haben. Und jetzt gibt es noch eine kurze Ankündigung, bevor es mit der Episode losgeht. Und zwar habe ich die Möglichkeit bekommen, von Fitmart für euch einen dauerhaften Rabattcode von 20% an den Start zu holen. Das bedeutet, mit dem Code IRON20 könnt ihr dauerhaft 20% auf alle ESN-Produkte, ausgenommen den Designerbars, Flexpresso und ein paar weiteren Kleinigkeiten, 20% auf alle Produkte zu sparen, egal welches Angebot es derzeit in dem Shop gibt. Hier mit dem Code IRON20 könnt ihr dauerhaft auf Fitmart sparen. Also wenn ihr das nächste Mal dort bestellt und den Podcast supporten wollt, könnt ihr einfach den Code IRON20 eingeben, mich damit unterstützen, den Podcast damit unterstützen und ESN zeigen, was für eine coole Community wir haben. Jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit der neuen Episode. Bis zum nächsten Mal. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast. Heute habe ich mal wieder die Ehre, einen ganz besonderen Gast am Start zu haben, und zwar den Carmine. Den Carmine kennt der ein oder andere bestimmt schon über Instagram als auch YouTube. Du bist auf jeden Fall Social Media technisch schon recht breit aufgestellt. Und zwar im Ernährungsbereich. Der Carmine ist nämlich so, ja, man kann schon sagen, Foodblogger. Denn ich denke, kaum jemand im Internet hat so geile Inspirationen, was das Ganze anbelangt, wie du. Also bist mir auf jeden Fall schon lange im Begriff und deswegen freue ich mich auch sehr, dass du heute da bist, mein Lieber. Ja, stell dich doch einfach mal kurz vor, wer du bist, was du machst und vor allem, wie geht's dir heute?
Sehr, sehr gerne. Erstmal vielen Dank für das nette Intro. Freut mich auch, hier zu Gast zu sein. Ich habe leider keinen eigenen Podcast, obwohl ich immer wieder mal angefragt werde. Umso mehr freut es mich dann natürlich, wenn ich auch mal zu Gast auf so Podcasts wie von dir hier am Start sein kann. Ja, wie beschreibe ich mich am besten? Also erstmal, mein Name ist Carmine Stilitano. Ich bin 36 Jahre alt, also bin quasi der Social Media Opa, wie ich immer sage. Ich gehöre definitiv hier zum alten Eisen, aber halt mich gut jung und fit. Zumindest versuche ich das. Auf jeden Fall, ich bin Sportwissenschaftler, also das ist so mein Background. Ich habe das studiert 2011, bin dann ins Personal Training Business eingestiegen, war eigentlich immer auch schon so meine Ambition. Natürlich mit dem ganzen Komplex Ernährung dazu, also auch als Ernährungscoach, habe dann 2,5 Jahre lang ein Studio geleitet und ja, mich dann immer mehr aber auch auf die Selbstständigkeit konzentriert. Am Anfang fährt man ja zweigleisig, weil ne, keiner startet halt mit dem Personal Training rein und kann direkt so, das ist halt einfach so. Ja, aber irgendwann dann auch selbstständig eine ganze Zeit lang gewesen und daraus ist letzten Endes meine aktuelle Tätigkeit so ein bisschen raus entstanden, kann man sagen. Es war nie mein Plan, aber ich war immer schon leidenschaftlicher Koch, sag ich mal. Hab mich immer oder schon relativ früh angefangen, selbst zu versorgen, auch aufgrund des Sports, weil Mamas Küche ist zwar lecker, aber ist jetzt nicht unbedingt sporttauglich. Also ich bin Italiener, zumindest meine Wurzeln, bin aber hier geboren und aufgewachsen. Ja, und dann habe ich so das erste Kochbuch geschrieben, so aus dem Nichts, einfach mal so eine Schnapsidee gehabt. Kam recht gut an und ja, ich sage immer, der Rest ist Geschichte. Also mittlerweile habe ich, glaube 6 oder 7 Bücher plus ganz viele E-Books, Gratis-E-Books, viel Content auch auf dem Blog. Ja. Und du hast mich als Foodblogger vorgestellt. Das ist wahrscheinlich auch das, was die Ersten so vom Eindruck her bekommen, wenn sie mir irgendwie auf Social Media folgen. Aber tatsächlich sehe ich mich gar nicht so als den klassischen, traditionellen Foodblogger, sondern versuche mich da schon von der Masse abzuheben.
Ja, wir hatten auch die Tage vorher schon mal so ein bisschen so off-air drüber geschnackt. Und zwar, wie wir zu dem ganzen Thema so Influencer-Dasein stehen und Blogger-Dasein und so weiter und so fort, ne? Also nach außen hin sind wir das eben, ne, gerade für Leute, die das erste Mal auf unserem Profil wahrscheinlich sind, bin ich, keine Ahnung, Fitnessblogger, du Foodblogger, aber im Endeffekt versuchen wir halt eben was ganz, ganz Wichtiges zu transportieren und das ist halt eben irgendwo ein Mehrwert und absolut. Das nicht nur in Form von irgendwelchen Bildern von Essen oder dass man sich da hinstellt mit Oberkörper frei und denkt so, oh cool, ich bin es, nee, das halt eben nicht, das ist auch, denke ich, nicht deine Ambition, das ist nicht meine Ambition, sondern einfach den Leuten irgendwo gute Tipps mit auf den Weg geben und das halt im Bereich Ernährung, Fitness, Training, als auch irgendwo Lifestyle, ne? Also so.
Ganz richtig, ja.
Ja. Ja. Ja. Und ich denke, da hast du dich auf jeden Fall aber auch schon etabliert. Und ich denke, dadurch wurdest du auch so groß. Also erstens kenne ich allgemein kaum Foodblogger, ne? Also so, die wirklich nur Essen machen. So, die meisten gehen ja irgendwie durch die Decke, indem die so übelst die crazy Sachen zaubern, so mit Peanut Butter und bla bla bla, ne? So komplett überzogene, die halt absolut auch nicht makro-fittable sind irgendwo. Sieht halt cool aus, aber bringt keinen Mehrwert. Und sich da wirklich so zu etablieren mit gesundem Essen, ne? Irgendwo, das halt auch leicht nachzumachen ist, gibt's relativ selten so. Und von dir gibt's auf jeden Fall so ein paar Dinger, die sind ja schon Kult in der Szene.
So. Ja, das habe ich mit der Zeit, Gott sei Dank, habe ich da so, ist ja einzigartige Rezepte kreiert, die man wirklich auch mir zuordnen kann. Wobei, ich kann dir sagen, es gibt echt super viele Foodblogger, sogar mittlerweile auch in dem Fitnessbereich, die sich, ich sag mal, auf dieses High-Protein, ich will nicht sagen kalorienarm, ich mag nicht das Wort kalorienarm, sondern eher kalorienbewusst. Ja. Weil kalorienarm ist ja je nach Person, für dich kann es kalorienreich sein, für eine andere so. Ja. Du weißt, was ich meine. Ja. Aber gibt es mittlerweile echt viele. Nur dieses, was du gesagt hast, dieses mit Content drumherum verbasteln. Also wie setze ich die Rezepte sinnvoll ein, plus viel Aufklärung, was ist sinnvoll, was ist wenig sinnvoll, wie kann man vernünftig damit umgehen. Weil auf der einen Seite hast du natürlich einen riesen Mehrwert, den du vermitteln kannst, durch zum Beispiel kalorienbewusste Rezepte oder arme Rezepte. Auf der anderen Seite ist aber auch teilweise gefährlich, weil wenn du dann Leute hast, die sowieso schon eine Essstörung sind und die dann immer weniger Kalorien essen wollen, denen die fütterst du damit quasi noch mehr. Ja. Deswegen sage ich immer, man muss natürlich eigenverantwortlich handeln, aber trotzdem bist du da immer in so einem Zwiespalt, sage ich mal. Aber so dieser Mehrwertfaktor, das ist eigentlich das, was ich ganz viel versuche mit reinzubringen. Ich meine, ich selbst trainiere seit 18 Jahren, beschäftige mich auch schon seit Tag 1 mit der Ernährung. Habe halt auch meine Erfahrung als Coach, als Ernährungscoach, als Personal Trainer mit unterschiedlichen Personengruppen, mit unterschiedlichen Zielen. Und da sage ich, warum nicht sowas auch mit reinbringen und die Leute dann natürlich auch aufklären, was so Mythen und Irrtümer betrifft. Und so dieses Gesamtpaket ist, glaube ich, das, was für viele interessant ist. Aber klar, ich sag mal, so meine Proteinpizza, die geht den Leuten natürlich auch ab. Oder ich sag mal so der Götterquark, was ich damals auch gut dann etabliert habe. Und mittlerweile gibt's echt eine ganze Menge IQ's Kitchen Classics Gerichte, wo die Leute halt sagen, so, das ist von dir. Und das ist natürlich ein schönes Gefühl, wenn du dann die ganzen Reposts siehst und die Leute dir einfach Feedback geben, wie ihnen diese Rezepte letzten Endes auch helfen, ob bei ihren Trainingszielen, Abnehmzielen, was auch immer.
Mhm. Ja, was ich bei dir auch cool finde, dass du die Leute halt auch so mit einbindest und ich glaube, das macht das Ganze auch irgendwo so besonders, ne? Also wenn man dich markiert, du schreibst zurück, so wie fandest du das, gib mir doch mal Feedback und das ist halt eben saugeil. Ganz ehrlich, weil das macht dann auch Spaß, so baut man auch eine coole Community auf und ich denke, da wird man auch einen ganz anderen Support dann zurückbekommen, wie halt, wenn du einfach nur irgendwas postest, so, aber ich hatte letzte Folge mit Tobi T, ich weiß nicht, ob du den kennst.
Ja, klar.
Hatte ich kurz geschnackt, so, und da hat er auch gesagt, die Leute, die Influencer, die, keine Ahnung, 15 Nachrichten in ihren Nachrichtenanfragen haben, aber sich zu cool sind, weil sie einfach denken so, ja, schreib jetzt nicht zurück, weil ich bin unantastbar, so auf die Art, ne, das halt eben irgendwo langfristig unglücklich macht, glaube ich.
Also, das würde ich auch mal behaupten. Ich meine, bei mir wirklich so dieser Community-Faktor, den du beschreibst, das ist so mein Ding, also zu 100%. Ich mache ja auch Community-Events, wo ich mich mit den Leuten treffe, wo es wirklich nur darum geht, einfach die Leute kennenzulernen, die einen supporten. Ich bin dafür extrem dankbar und ich finde, man sollte es auch wertschätzen. Vor allen Dingen, wenn man so wie ich meine, ich lebe mittlerweile auch von meinen Influencer-Dasein und von meiner Aktivität, nicht nur hier auf Insta, sondern auf allen möglichen sozialen Plattformen. Und es ist das Mindeste, was man tun sollte, tun kann und was ich auch gerne tue, den Leuten auch ein bisschen was zurückzugeben. Und ganz ehrlich, ich kriege am Tag mittlerweile so zwischen 400 bis 500 Nachrichten, Story-Markierungen und so weiter. Ich beantworte jede einzelne. Und das wissen die Leute halt auch, ne? Und selbst wenn es nur eine Reaktion ist in Form von einem Herzen, dass sie wissen, hey, du hast es wahrgenommen, finde ich einfach wichtig.
Ja. Sau cool. Also ich habe auch immer wieder so die Thematik, auch gerade hier mit dem Podcast, ne, man schreibt andere Leute an, da kommt einfach teilweise nicht mal, also du siehst, die Leute haben die Nachricht gelesen, aber es kommt keine Nachricht zurück, so, da denke ich mir auch immer so, Digga, wenn du die doch schon liest, dann schreib einfach ja oder nein oder so, aber
Ja, so, genau, also lass mich nicht so stehen. So. Das, ja, bin ja, ich voll
das,
bei dir.
Das ist so ekelhaft und das ist tatsächlich gerade umso größer die Leute werden, umso ja, mehr wird das der Regelfall irgendwo. Mhm. Finde ich echt ein bisschen schade, aber wie gesagt, deswegen finde ich das auch cool. Und das ist auch so für mich so Blogger. Ne? Geben keinen Mehrwert, geben nichts zurück, aber sind halt an der Stelle, wo sich den...
Ja.
Ne?
Ja. Ja, aber du, es gibt halt auch so Accounts oder so Leute, die trotzdem erfolgreich arbeiten. Die haben dann irgendwelche, die haben dann eine große Reichweite und dann kommen halt Werbepartner und dann wird halt ja ein Rabattcode nach dem anderen rausgehauen, in der Woche für 17 unterschiedliche Brands Werbung gemacht. So, ja. Klar, so kann man halt auch arbeiten und erfolgreich arbeiten, aber es ist nicht meine Art zu arbeiten. Und ich kritisiere oder will auch gar nicht über die Leute so reden, weil das ist deren Sache. Ich sage immer am Ende, siehst du, also wenn du wirklich auch davon leben willst, wenn du das gerne machst, dann sieh das als langfristige Sache und dann solltest du dich wirklich auch um die Leute kümmern, die dafür Sorge tragen, dass du das machen darfst. Ja, weil das ist ein Privileg. Nicht jeder hat die Möglichkeit, das so auszuleben und quasi sein Hobby, seine Berufung wirklich auch zum Beruf zu machen.
Ja. Ja, ich denke, das ist auch natürlich auch eine Sache der Intention. Also je nachdem, warum jemand das Ganze überhaupt macht. Ne? Also wenn du das machst für die Community, ist es oder für dich, weil du Spaß dran hast, weil du auch so dieses Miteinander oder diese zwischenmenschliche Beziehung halt eben magst, ist es natürlich nochmal eine ganz andere Intention, wie wenn jemand sagt, okay, ich will damit Geld verdienen, aber ich will vielleicht auch gar nicht so lange Zeit in dem Medium verbringen, ne? Weil man weiß ja gar nicht, vielleicht hat derjenige auch noch Familie, Kinder, bla bla bla, so. Du weißt ja nicht, warum er in dem Moment nicht zurückschreibt. Es ist nur auffällig, dass es immer wieder passiert halt, ne? Und man selbst kann sich dann ja auch so ein Bild davon machen, aber wie gesagt, urteilen sollte man trotzdem nicht, weil man kennt die Person wahrscheinlich persönlich auch nicht so.
Exakt.
Ja, aber prinzipiell, heute wollen wir mal so über das Thema reden, wie man gerade jetzt Hinblick, Lockdown, Hinblick, Weihnachten, vielleicht kommt es ja sogar zu einer Kombination von beidem. Im schlimmsten Fall noch mit einer Ausgangssperre, man weiß ja nicht, was kommt so, aber wir gehen jetzt einfach mal vom schlimmsten Fall aus. Was so vielleicht so kleine Regeln sind, die du dir setzt oder auch vielleicht Leuten mit auf den Weg gibst, wie man sich in der Zeit auch, was die Kalorien und was die Makros anbelangt, so ein bisschen richten sollte.
Also ich sag mal so, erstmal ist ja die grundsätzliche Frage, wie will man diese Zeit angehen? Also willst du es intuitiv machen oder willst du tracken? Ja, also ich meine, ich gehe davon aus, dass bei dir wahrscheinlich deine Zuhörer schon sehr ambitionierte Kraftsportler sind. Ja, also gehe ich jetzt einfach davon aus, auch aufgrund deiner Tätigkeit. Bei mir ist es tatsächlich so, ich habe ein sehr gemischtes Publikum. Auch viele, ich sag mal, normal Trainierende, die zwar tracken, aber die Sache jetzt nicht so vielleicht auch verbissen sehen, wo man durchaus auch zum Beispiel mit einem intuitiven Ansatz arbeiten kann. Also ich, für mich selbst geht das definitiv intuitiv an, aber ich habe für mich halt einfach gewisse Verhaltensregeln, sage ich immer. Ja, ich mache das ja, ich track seitdem ich denken kann, so von dem her, du weißt selbst, irgendwann hat man halt ein Augenmaß und man hat halt so seine Regeln, mit denen man wo man weiß, man kommt sehr, sehr gut über die Runden plus. Und das ist, glaube ich, ein Faktor, der extrem wichtig ist beim Thema intuitiven Essen. So, du musst eine gewisse Selbstkontrolle und Selbstdisziplin haben. So, das beste Wissen, das größte Wissen bringt dir halt nichts, wenn du es nicht schaffst, in den, ich sag mal, richtigen Momenten dann auch mal Stopp zu sagen und zum Beispiel auch der Typ ist, der dazu neigt, einfach durch ein geiles Essensangebot dann mehr zu essen. So, deswegen muss man erstmal diese Entscheidung für sich treffen. Ich finde halt intuitives wesentlich entspannter und wir wissen selbst, so gerade über die Feiertage, du isst viel auswärts, bist wo eingeladen, so, da läufst du halt nicht mit einer Waage rum, da wird es halt relativ schwer zu tracken. Deswegen versuche ich tatsächlich eher den Ansatz zu wählen, dass ich halt mir selbst so ein paar, ich sag mal, so ein paar Regeln auferlege. So ein Klassiker ist, dass ich dann über die Tage meistens mit intermittierenden Fasten arbeite. Das ist so eine Sache, die ich gerne nutze, dass ich einfach mir möglichst viel essen für die Stunden, also Kalorien offen lassen für die Stunden, wo man dann halt wirklich zusammen ist, wo ich dann halt auch keinen Bock habe, jetzt irgendwie auf ein Stück Fleisch mehr oder auf ein paar Plätzchen zu verzichten, weil ich mir denke, jetzt hast du aber dein Kalorienkonto schon irgendwie zu krass gesprengt. Das ist so eine Sache. Ich mache auch Calorie Shifting meistens. Das heißt, also ich spreche jetzt wirklich so mal eher für deine Zielgruppe.
Ja. Ich denke, das passt schon.
So ein bisschen Calorie Shifting, dass ich einfach sage, hey, Weihnachtsfeiertage sind 3 Tage. Ja, also du hast Heiligabend, 1., 2., dass ich dann die Tage davor vielleicht ein bisschen lower mache. Ja, wenn ich auf Diät bin, wenn ich im Aufbau bin, halte ich das weniger streng, weil da sind so ein paar extra Kalorien. So, aber dass ich mir quasi die Tage vorher einfach ein bisschen mehr Kalorien offen lasse, die ich dann quasi an den anderen Tagen mehr investiere und eben so eine Kombination mache aus Intermittent Plus. Oder ich finde auch Undereating, Overeating nicht verkehrt, dass man jetzt sich komplett nüchtern so in dieses Abendmahl geht, weil das ist halt auch so ein Ding für Leute, die tendenziell dazu neigen, dann komplett zu eskalieren. kann es halt schon sinnvoll sein, wenn man jetzt nicht komplett ausgehungert an so ein Abendmahl geht, ja, und dass man vielleicht schon vorher ein paar Proteine getankt hat, irgendwie ein Shake oder ein bisschen Quark mit ein bisschen Obst gefuttert hat, also einfach, dass man nicht komplett leer ist. Ja. Das ist noch so eine Sache, die ich gerne einsetze. Gut, ein bisschen mehr Bewegung, glaube ich, tut niemanden schlecht an so Tagen, dass man mal ein, zwei Spaziergänge vielleicht mehr einbaut. Das sind eigentlich so schon die größten oder die besten Strategien, glaube ich, mit denen man eigentlich viel Schadenskontrolle betreiben kann. Plus natürlich eine gewisse Selbstdisziplin. Sollte halt immer sein. Und ich sag mal, beim Essen selbst kann man dann natürlich auch noch so Sachen beachten wie erstmal den Teller voll mit reichlich Eiweiß packen, ja, mehr so Thema Fleisch, viel Gemüse drauf packen und ich sag mal, die Beilagen auch als Beilagen behandeln und jetzt nicht wenig Fleisch und irgendwie 6 Klöße draufknallen oder so.
Also. Ja, sind auf jeden Fall sehr, sehr gute Punkte und ich denke, du hast auch so das Wichtigste definitiv schon genannt. Was mir bei dem Thema immer wieder so in den Sinn kommt, also erstmal so, du hast ja angesprochen, dass du intuitiv isst. Isst du wirklich intuitiv oder isst du routinenmäßig?
Bewusst intuitiv, das ist nämlich genau, stimmt, guter Punkt, weil ich sage immer, für mich intuitiv essen gibt's nicht und erst recht nicht am Weihnachten, weil das ist einfach biologisch schon so bei uns im Gehirn verankert, dass wir bei einem großen Essensangebot einfach tendenziell dazu neigen, dann zu viel zu essen. Vor allen Dingen, weil wir über so schmackhafte Sachen sprechen, also so Thema Palatability, wissen wir einfach aus der Ernährungspsychologie, dass wir Menschen auch quasi triebgesteuert sind, so kann man es einfach sagen. So, wir verlieren da schon die Kontrolle. Deswegen sage ich bewusst intuitiv und das meine ich eben mit den Verhaltensregeln, dass ich mir selbst einfach gewisse Sachen auferlege, wie zum Beispiel, hey, priorisiere Protein, priorisiere eben Gemüse und achte zum Beispiel bei den Soßen, dass jetzt nicht komplett, also ist, weißt du, ich finde es wichtig, nicht in beide Extreme zu verfallen. Ja. Es darf nicht extrem eskalieren, es darf aber auch nicht extrem einschränkend sein, weil auch das Thema Psychologie finde ich extrem wichtig. Man soll sich wohlfühlen. Am Tisch ist es ein geselliges Zusammensein. Und ganz ehrlich, du wirst nicht dick zwischen Weihnachten und Neujahr, sondern es gibt diesen bekannten Spruch, zwischen Neujahr und Weihnachten wirst du dick. Das sind die Tage, wo du halt echt viel Scheiße bauen kannst auf gut Deutsch. Und deswegen versuche ich da einfach ein gesundes Mittelmaß zu finden. Ja, auch, das heißt nicht, dass du gar keine Kekse essen sollst, aber du musst halt nicht die ganze Dose leer futtern. So. Und da einfach zu versuchen, eine gute Balance zu halten durch gewisse Verhaltensregeln, die man eigentlich auch so das ganze Jahr über, glaube ich, mehr oder weniger drin hat. Und dann aber vielleicht eben ohne Waage, ja, ohne MyFitnessPal, wo man alles versucht einzutracken, sondern einfach auch mal vielleicht die Zeit nutzt, um sich selbst zu beweisen oder zu zeigen, dass man eigentlich verstanden hat, worum es geht.
Ja, finde ich gut erklärt. Ich glaube auch, dass gerade so im Bodybuilding- und Kraftsportbereich das Ganze sowieso auch ein bisschen ja nie intuitiv bestimmt werden kann, ne? Da du halt eben, keine Ahnung, immer wieder so im Kopf hast, ja, Muskelprotein, Biosynthese stimulieren, alle 3 bis 5 Stunden maximal irgendwie eine Proteinzufuhr haben und so weiter und so fort. Also so gewisse Verhaltensmuster, die sind sowieso gleich. Und wenn ich jetzt einfach mal so meinen Tag visualisiere, also ich habe immer 3 bis 4 Meals, und davon sind 3 eigentlich gleich. Also so zumindest von den Kalorienmenge gleich und da ändert sich auch nicht viel. Also ich tracke zwar trotzdem, aber ich müsste gar nicht tracken, weil im Endeffekt kopiere ich komplett meinen Plan und am Ende vom Tag gucke ich noch, was reinpasst. So, da ist halt ungefähr so irgendwas in der Spanne. Ja, das ist
reine Kopfsache, man braucht so diese Sicherheit. Und weißt du, was das Interessante ist, Daniel? Mal ganz ehrlich, wenn sich doch jemand erlauben kann, an den Tagen vielleicht mal mehr zu essen, dann sind das doch gerade die Leute, die schon sportlich das ganze Jahr über aktiv sind, die immer drauf achten. Ja. Und das meine ich jetzt nicht im Sinne von, dass man sich dann damit belohnt, sondern ich meine einfach im Sinne von, unser Körper verwertet das doch schon ganz anders als jemand, der massiv übergewichtig ist, kurzum Diabetes oder schlechte Insulin sitzt. Ja. So, ganz ehrlich, so, ich merke tatsächlich, mir tun manchmal diese 3 Tage richtig, richtig gut. Ich merke, ich nutze die Energie dann auch positiv für geile Trainingseinheiten. Ich merke einfach, mein Körper braucht das. Das ist wie so ein 3-tägiger Refeed, der aber nicht zu einem Cheat Day ist oder zu 3 Tagen Cheat Day, weil dann bist du halt vielleicht Wasserbüffel und fühlt sich so bäh. Aber wenn du die wirklich gut nutzt, diese Tage, und es dir trotzdem gut gehen lässt, ey, dann kannst du wirklich auch viel, viel Gutes für dich daraus ziehen.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass auch die größte Problematik nicht unbedingt das Essen per se ist, sondern diese psychische Bindung an den Gedanken irgendwie, oh, du isst gerade mehr oder du bist gerade außer Plan. Und ich finde, das ist der grundlegende Fehler dabei, weil im Endeffekt jeder ist sich bewusst, keine Ahnung, wenn du da 500 Kalorien einen Tag, 2 Tage, 3 Tage mehr isst, ne, gerade auch so bei 100-Kilo-Athleten, da schreiben bei mir manche im Coaching, ich hatte Geburtstag, war 500 Kalorien, 600 drüber, kommt nie mehr vor. Und ich denke so, what? So, Digga, du wiegst 100 Kilo. Warum?
Ne? Also, wahrscheinlich hat er noch da irgendwie vielleicht mehr Eiweiß geballert. Ja, dann weißt du, ey, du hast das wahrscheinlich einfach verstoffwechselt. Du warst so nicht mehr effektiv in einem Überschuss. So.
Ja, das ist schon hart. Also so manchmal so zu sehen, wie stark man sich doch da geiselt. Und ich glaube, das ist einfach aktuell auch mit der... Ja, ich finde, das ist schon doch ziemlich spezifisch in der Natural Bodybuilding-Szene, so dass man laut Eric Helms etc. halt eben, also seitdem die halt eben diesen Aufmarsch hatten, ne, obwohl sie immer wieder sagen, so, versucht intuitiv zu essen, versucht euch psychisch zu entbinden, ne, aber das ist das, was die Leute nicht mehr transportiert bekommen, sondern von den YouTubern etc. wird nur gesagt, Rate of Gain 0,2%, Rate of Loss, keine Ahnung, 0,75%, so, und dann versucht man sich nach diesen festen Werten zu messen, so. Und ich glaube, dadurch ist irgendwie so ein Problem entstanden, dass wenn man dann mal eine Woche drüber war oder drunter war, sich psychisch da schon so fertig macht, so, oh, irgendwas läuft nicht perfekt, ich muss wieder was umstellen. Aber ja, wenn ich jetzt sehe, wie ich mittlerweile handhabe und wie ich das früher gehandhabt habe, das war bei dir bestimmt auch genauso, du bist jetzt schon deutlich länger im Game, deswegen wirst du wahrscheinlich noch mehr Phasen durchlebt haben, aber... Ja, wenn ich denke, so wie ich vor 4 Jahren an Essen rangegangen bin und mittlerweile so, keine Ahnung, wenn ich auf dem Geburtstag bin, da esse ich halt 500 mehr und wenn ich in der Offseason bin, da kompensiere ich das auch nicht. Das ist mir dann egal. So, vielleicht esse ich mal 200 weniger an irgendeinem Tag, wenn ich mal ein bisschen weniger Hunger habe, aber ich geißel mich nicht mehr, um zu sagen so, oh, du musst das unbedingt kompensieren, weil im Endeffekt irgendwann mache ich nochmal eine Diät und dann einen Tag länger Diäten. Ah ja, gut, so stirbt keiner von.
Und weißt du, weil du hast halt auch für dich die Erfahrung jetzt gesammelt, dass es absolut 0,0001% Unterschied macht, ob du diesen einen Tag jetzt drüber warst oder auch mal drunter warst, vielleicht im Aufbau, dass du Angst hast, du hast jetzt nicht das maximale Potenzial aus diesem Tag rausgeholt, so ey, chill, weißt du, so chill. Ja. So, betrachte das Ganze nicht auf dieser Mikroebene, sondern immer das große Ganze im Blick behalten, ja. Und was macht eben, ich sag mal, wenn man das wieder übertragt auf die Feiertage hat, was machen 3 Tage im Vergleich zu den restlichen 360 aus? Ja, was ist damit? So, und selbst wenn du diese 3 Tage voll verkackst, so, das wird wahrscheinlich niemand irgendwie so krass machen. So, aber selbst wenn, macht das eben gar keinen Unterschied. So, du hast auch nicht jedes Mal die perfekte Trainingseinheit. Du hast sicherlich mehr als 3 beschissene Trainingstage im Jahr. So machst du dir da genauso einen Kopf. Aber bei der Ernährung ist es tatsächlich so, wie du sagst. Und das kann ich dir halt auch sagen, weil ich sehr spezifisch halt in diesem Ernährungsbereich arbeite. Aber ich merke einfach, dass das Tracken an sich mittlerweile eine neue Form der Essstörung geworden ist oder sich immer mehr dahingehend entwickelt, dass Leute wirklich so krass in die Extrem verfallen, dass sie wirklich auch die Möhre abwiegen, also das ist ja völlig okay, wenn man das in einer krassen Wettkampfdiät macht und so weiter, aber an sich sage ich, so Gemüse, track ich nur bedingt, ja, also zum Beispiel, einfach nur als Beispiel Gemüse, habe ich mir einmal ganz am Anfang in meinem Fitness-Poll eine Gemüseportion angelegt, die ich so typischerweise esse und die track ich immer ein, wenn ich Gemüse esse, ob ich jetzt Paprika, Zucchini, dies, das, eine gemischte Gemüse von, ist mir egal. Das ist eine Portion und wenn ich mal mehr esse, ist es okay und wenn ich mal weniger esse, weniger. Aber weißt du, ich versuche mich wirklich auch langfristig von diesem krassen Tracking zu distanzieren und das ist auch etwas, was ich meinen Leuten versuche beizubringen. So, Tracking ist ja völlig okay, das sollte man auch gemacht haben, um ein Gespür zu bekommen für seine Ernährung, aber langfristig sollte man eben auch lernen, so wie du, mal an Tagen das einfach beiseite zu schieben, ohne dass man sich jetzt komplett kirre macht und denkt so, oh nein, ich verliere jetzt komplett die Kontrolle über meine Ernährung, weil dem ist ja nicht so. Ja, die Leute vertrauen sich einfach nur nicht genug, obwohl man eigentlich weiß, so hey, ich kenne das Game, ich mache das lang genug, so ich, ob das jetzt dann 90 Gramm Reis sind oder ob das 100 Gramm Reis sind, macht doch gar keinen Unterschied.
Ja.
So, weißt du, wie ich meine? Also
finde ich gut, dass du sagst, wem würdest du prinzipiell raten? Also du hast gerade eben auch gesagt, dass du eine Zielgruppe hast, die eventuell nicht ganz so deep im Game ist, jetzt wie hier diese Zuhörer oder wahrscheinlich, man weiß es ja nicht, vielleicht überschneidet sich es auch großteils, aber würdest du prinzipiell das so bestätigen, dass man sagt am Anfang, ja, du solltest am Anfang lernen zu tracken und umso weiter du in der Trainingskarriere quasi bist, wieder aufhören damit? Oder würdest du prinzipiell auch sagen, dass man oder für irgendwelche Leute, dass die safe immer weiter tracken sollten? Also in welchen Fällen findest du es wirklich angebracht, dass Leute auch trotzdem, dass sie es eventuell wissen, weiter tracken sollen, weil man spricht normalerweise immer nur umgekehrt, ne, dass du irgendwann an einem Stadium bist und dann aufhören kannst, so, aber für wen gilt es denn vielleicht sogar weiter zu tracken? Wen könnte das denn weiterbringen?
Du, also auf jeden, also erstmal prinzipiell sage ich ganz ehrlich, in der Diät empfehle ich jeden zu tracken. Also du kannst am Anfang einer Diät meinetwegen intuitiv noch arbeiten, aber wie gesagt, ich differenziere einfach zwischen Wettkampf-Bodybuilder und normalen Sportler, der einfach einen Sommer-Sixpack will. Mhm. Aber ich sag mal so, bei dem Wettkampf-Bodybuilder, der muss halt konsequent durchmachen, meiner Meinung nach, weil nur so behältst du halt wirklich so diese Rate of Loss, also hast du das im Blick und ich meine, du weißt, am Tag X muss es so und so aussehen, da machst du einen Wochenplan und da muss das einfach sitzen. So, aber jetzt für jemanden, der sagt, so zum Sommer-Sixpack, würde ich am Anfang, wenn du wirklich das Prinzip verstanden hast, würde ich intuitiv anfangen, wenn du merkst, okay, das stagniert jetzt, würde ich anfangen, dann wirklich auch mal richtig zu tracken, weil wir wissen selbst, in der Diät, umso fortschreitender die Diät ist, umso niedriger dein KFA, desto mehr sind deine Hungersignale durcheinander und dann macht es auf jeden Fall Sinn, einfach das im Blick zu behalten, damit du halt wirklich die Kontrolle hast. Ansonsten aber zum Beispiel für Leute, die tendenziell sich eher, bezeichne sie mal als Hardgainer, die tendenziell zu wenig essen, dem würde ich es auch immer empfehlen, weil da habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass sie sonst, wenn diese Leute neigen einfach dazu, zu wenig zu essen. Ja, die haben einfach nicht das Appetitgefühl, das sind einfach schlechte Esser, den würde ich definitiv empfehlen, auch zu tracken, gerade im Aufbau. Genauso aber umgekehrt, Leute, die tendenziell übergewichtig sind, wo vielleicht auch eine gewisse Leptinresistenz haben, die einfach, ich sag mal, ihr Appetit, Hungergefühl ist durcheinander, so dass, dem würde ich definitiv auch empfehlen, dass sie tracken, einfach weil sie noch nicht so die Selbstkontrolle haben und vielleicht auch noch nicht so zu 100% das Feingefühl haben, wie man die Ernährung richtig steuern könnte. Das sind so die beiden Extremen oder drei Extremgruppen, die ich jetzt mal definieren würde. Wettkampf-Bodybuilder, sehr untergewichtige Leute, die vielleicht aufbauen wollen, also Hardgainer und genauso gut Übergewichtige, die abnehmen wollen, so.
Ja. Ja, würde ich auch so bestätigen. Es gibt ja Leute wie zum Beispiel der Brozap oder so, die haben ja sogar ihre Wettkampfdiät jetzt ohne Tracken gemacht. Das finde ich auch sehr beeindrucklich. Also das würde ich aber auch prinzipiell nicht jedem unbedingt raten, weil ich glaube, da verfällt man nämlich auch so psychisch, also ganz viele Leute, die jetzt sich in den Kopf gesetzt haben, so ohne Tracken eine Wettkampfdiät zu machen, es kann auch genau andersrum enden, so dass du jeden Tag denkst, so du bist eigentlich, du scheißt voll rein. Ja. Und dann würde ich mir halt eben lieber die Zeit nehmen und auch das Tracken dann lieber nochmal angehen.
Also ich habe das ja auch gemacht. Ja. Das Problem ist, das ist auch sehr charakterabhängig. Ich bin dann so jemand...
Und du bist auch schon vom KFA sehr tief gewesen, ne? Ja. Also so, das war jetzt auch keine easy Sommerdiät, so.
No fucking. Also meine letzte, ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast, das war halt richtig, also da war ich halt wirklich abgezogen, da hatte ich schon Streifen im Arsch, also da war ich schon richtig, richtig runtergezogen. Es war aber für mich einfach so ein Selbstexperiment, ich hatte einfach Bock drauf und ich wollte mal die Leute mitnehmen und wollte ihnen wirklich auch mal zeigen, wie scheiße du dich fühlst im Zuge einer Wettkampfdiät, wenn du wirklich so tief mit dem KFA bist, so, du siehst für die Außenstehende siehst du krass aus, geil aus und du selbst guckst in den Spiegel an und denkst so, Hammer, aber du fühlst dich einfach wie der größte Lappen. Also bei mir war das zumindest so. Manche trifft das härter als andere, aber bei mir ging es halt echt scheiße. Aber der Punkt ist, bei mir, ich bin so vom Charakter her, ich bin sehr extrem. Und ich neige sogar dann dazu, wenn ich intuitiv Diät mache, dass ich ein viel zu krasses Defizit fahre. Ja. Das ist einfach so, weil dann bin ich zu übervorsichtig und ängstlich. So, und dann denke ich mir, lieber ein bisschen mehr sparen, so Sicherheitspuffer. Und das kann natürlich auch nach hinten losgehen, weil du dann einfach merkst, okay, Trainingsperformance leidet, Schlaf und so, das geht dann halt schnell in den Keller. Deswegen auch, also mache ich es auch so vernünftigerweise, dass ich in der Diät tracke.
Fertig. Ja, finde ich gut, dass du es ansprichst. So, tendenziell hat man der Diät wirklich so, man will mehr rausholen, ne? Und man verliert einfach die Objektivität, umso länger man diätet. Und gerade am Schluss ist es halt eben so riskant, dann nochmal eine Schippe draufzulegen, wo man vielleicht eher mal sagen sollte, okay, vielleicht tut mir der eine oder andere Highday in der Woche oder ein Refeed doch besser oder vielleicht auch einfach die Kalorienspanne ein bisschen höher zu halten, wie dann zu niedrig zu gehen, weil das sind halt eben genau die Situationen, wo man dann letzten Endes so seine Muskulatur irgendwo auf der Strecke lässt, für die man halt eben doch schon länger gearbeitet hat. Und also das kann ich jedem auf jeden Fall raten, wer nicht zeitlich auch auf den Wettkampf hin diätet oder preppt, lasst euch Zeit bei der Diät und lieber einen Tag oder zwei Tage weniger in dem geplanten Defizit, wie drüber hinauszuschießen, weil da verliert ihr tendenziell mehr Muskulatur, Trainingsperformance, wie du schon sagst, sinkt dann rapide ab, auf einmal wird der Schlaf schlecht und eigentlich alles, du sabotierst dich nur selbst damit.
Ja. Vor allen Dingen, dann weißt du selbst, so dieses ganze Spiel, dann hast du mehr Stress, mehr Cortisol, mehr Wasserbindung, du guckst auf die Waage, das stresst dich mehr, weil du denkst, du hast kein Gewicht verloren, vielleicht ist aber auch Wassereinlagerung, du weißt es aber auch nicht, das stresst dich wieder, ne? Also das wird dann zu so einem Teufelskreis, eigentlich so eine Art Negativspirale, in die du eigentlich gar nicht rein willst. Deswegen finde ich es auch wichtig und sinnvoll, wenn man sich selbst als jemand wie du, der sehr erfahren ist, oder auch wie bei mir jetzt, wenn ich mich auf einen Wettkampf vorbereiten würde, einen Coach dazu holst, weil du einfach die Objektivität komplett verlierst. Und deswegen macht man das, ja. Da einfach jemand, der dann sagt, hey, sei vernünftig, und der das Ganze von außen betrachtet und dich lenkt und für dich mitdenkt, ja. Weil du kannst dich dann auf dein Ding konzentrieren und du bist einfach auch beruhigt, du weißt, okay, wir sind auf Kurs. Das sind einfach so Sachen, klar, die kann sich jetzt nicht jeder genehmigen oder leisten, aber ich sage immer, für jemanden, der weiß, dass er auch psychologisch sehr, sehr stark in seiner Diät zu leiden hat, ey, dann investier dein Geld in einen guten Coach. Ja, also so ganz ehrlich, für
Du
den
tust dir
wen.
und deiner Psyche halt eben auch was
Ja.
Gutes und besser so, wie dass du langfristig dann echten Schaden davon trägst, so,
Ja,
ne?
und das tragen eben viele leider. Das ist leider Fakt, ja.
Jetzt hast du eben noch eine gute Sache angesprochen, die habe ich vorher auch vergessen. So, kommen wir einfach nochmal so auf diese Tage im Überschuss zu sprechen. Und zwar hast du gesagt, Cortisol, Wassereinlagerung, bla 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 bla. Ne? Jetzt gibt es natürlich auch die Situation, du bist irgendwo am Essen oder beim Essen, nächsten Tag gehst du auf die Waage, papp, 2 Kilo mehr.
Oh ja.
Und oftmals ist es natürlich dann auch so eine Situation, du hast mehr gegessen, du fühlst dich sowieso schon nicht so gut damit, und dann gehst du nächsten Tag auf die Waage und siehst, oh Gott, 2 Kilo mehr, und du denkst, du warst jetzt irgendwie, ja, tatsächlich irgendwie 7000 Kalorien im Überschuss, obwohl du vielleicht einfach 1000 da drüber warst oder so, ne?
Schon der größte Fehler. Das ist schon der größte Fehler, sich überhaupt auf die Waage zu stellen.
Darauf wollte ich auch zu sprechen kommen. So, wie
So,
würdest du
das
das an
Verbot.
so Tagen mit Wiegen
Also,
handhaben?
als ich die Leute noch aktiv gecoacht habe, war das eine absolute Verbotsregel. Ich habe gesagt, Leute, über die Weihnachtsfeiertage, ihr verbannt die Waage. Ihr stellt euch erst 2 bis 3 Tage nach den Weihnachtsfeiertagen, wenn überhaupt, wieder drauf. Fertig. Genau das. Weißt du, weil mir geht es auch darum, ich coache nicht nur die Leute hinsichtlich ihrer körperlichen Veränderung, sondern ich coache die Leute auch hinsichtlich ihrer mentalen und ja, doch Stabilität. Ich nenne es jetzt einfach mal so. Das ist mir auch ganz wichtig, die Leute einfach dahingehend zu schulen, vom Kopf her ein bisschen klarer zu kommen. Und da ist das eine ganz, ganz wichtige Regel. Waage weg. Wenn du das genauso machst,
Finde ich
Props.
gut.
Genauso sollte das sein, und so genauso sollte das jeder andere machen, weil alles andere ist komplett unvernünftig. Das ist wie bei Frauen, wenn sie in der PMS-Phase sind. So, es bringt halt einfach nichts, sich in dieser Zeit zu wiegen. Es macht dich nur vom Kopf her kaputt.
Ich handhab das mit meinen Klienten ein bisschen anders. So, also wenn so Tage kommen, ne, je nachdem, wie lange die halt eben auch schon bei mir sind. Also manchen habe ich von vornherein jeden zweiten Tag nur erlaubt, sich zu wiegen, einfach weil ja die psychische Bindung an die Waage halt zu krass ist. Ich von meinem Coach krieg's zum Beispiel geblockt. So, der schreibt mir schon feste Tage vor, an denen ich mich nur wiegen kann. Dann kann ich auch nichts anderes eintragen, also wiege ich mich auch nicht öfter. Bei Frauen zum Beispiel, so in der PMS, tue ich sie trotzdem wiegen lassen, aber nehme das als Referenzwert und versuche da auch mit Aufklärung mehr zu arbeiten. Sprich, dann verweise ich halt eben immer, je nach Diät oder Off-Season, guck mal, du hast diesen Monat in der Phase, hast du so und so viel gewogen, und vergleich das nicht mit letzter Woche, sondern guck mal, geh mal einen
Letzten
Monat
Monat.
zurück und geh mal
Genau.
2 Monate
Okay,
zurück.
genau. Dann
So.
sind wir bei. Also, du vergleichst Woche 2 mit Woche 2, Woche 3 mit Woche 3. Ja, genau.
Genau,
Das ist ja
ja.
völlig richtig. Ja, absolut. Klar.
Ich gucke dann immer, dass ich die Follikelphase und die Lutealphase einfach so ein bisschen versuche voneinander zu trennen. So Periode ist sowieso immer schwierig als Referenzwert zu nehmen. Ja, aber ich lasse trotzdem meistens eigentlich alles eintragen, so bei den meisten, die halt eine gewisse Routine auch brauchen, ne? Und versuche da halt mit Aufklärung zu arbeiten. Ich denke, das ist halt eben, egal wie du es machst, ob du jetzt sagst, okay, wieg dich da nicht, oder das halt erklärst, im Endeffekt kommt es dann letzten Endes auch selber raus, obwohl ich auch annehme, dass du es dann trotzdem auch gesagt hast, warum nicht wiegen, ne? So, und dann ist es ja auch wieder so das
Nur
Gleiche.
das Ding bei Frauen ist, da hast du, ich weiß nicht, ob du die gleiche Erfahrung gemacht hast, aber Männer sind schon rationaler, Frauen sind halt emotionaler. Und bei Frauen hilft es teilweise nicht, wenn du die aufklärst. Den kannst du sagen, 1 und 1 ist 2, aber dann kommen diese Emotionen mit ins Spiel und dann ist auf einmal trotzdem irgendwie eine 3 oder irgendwie eine 4. So, weißt du, da geht der Kopf, da spielt der Kopf da manchmal in so einem Moment nicht mit. Und das ist auch nachvollziehbar, weil wir wissen, gerade bei Frauen ist in solchen Phasen halt auch dieses ganze hormonelle Spiel extrem.
Klar.
So, und deswegen, ich akzeptiere und respektiere das auch völlig so. Mittlerweile, wenn du, ich arbeite, ich habe mit viel mehr Frauen als mit Männern gearbeitet, deswegen kenne ich mich da auch bei Frauen mittlerweile ziemlich gut aus. Aber ja, wie gesagt, so, das kommt dann halt immer noch mit ins Spiel. So, bei aller Aufklärung kommt dann halt immer noch so diese emotionale Komponente. Und wenn ich dann so einen Typ Frau habe, wo das extrem ist, da habe ich dann auch teilweise gesagt, ey, komm, wir lassen das Ding komplett weg.
Ja, ist krass, dass du sagst, aber ich glaube, das ist echt so ein bisschen zielgruppenspezifisch auch, weil ich merke jetzt zum Beispiel, ich habe eigentlich nur Frauen drin, die sehr ambitioniert sind, so auch mit plus 6 Jahre Trainingserfahrung und Teil, eigentlich so 2/3 davon, die auch auf die Bühne wollen. Also ich habe erstmal halb so viele Frauen wie Männer. Also bei mir ist genau 1:1.
Nice.
Und die Frauen tatsächlich, also so, deswegen, das ist jetzt so ein bisschen widersprüchlich, bei mir, die sind oftmals rationaler wie teilweise die Männer. Also so, ich habe ein paar Männer, denen ist alles scheißegal, ne? Denen sagst du so, ist das, die machen das, ne? Frauen hinterfragen mehr, aber akzeptieren es auch. Also so, zumindest die, die jetzt länger dabei sind, so, es gibt immer wieder ein paar Ausnahmefälle, wie gesagt, wo ich dann auch verbiete, so, ey, du tu dich einfach nur jeden zweiten oder jeden dritten Tag wiegen, weil es da einfach schwerer ist, das Ganze, also für die Person auch sich, ja, davon zu entbinden irgendwo. Also es gibt natürlich auch auf der Seite welche, aber es gibt auch super emotionale Männer, die sehr, sehr an ihr Gewicht gebunden sind und jede Woche, wenn eine Rate of Loss halt eben nicht die 0,2 ist, wie erwartet, oder keine Ahnung, 0,7 und dann sagen die bei 0,6 schon, ich weiß nicht, ob wir die Kalorien nicht vielleicht anpassen müssen, so die Gewichtsabnahme die Woche war jetzt nicht so und ich sag, oh,
bei Männern ist, glaube ich, dieser cool Todeskomplex schon sehr stark ausgeprägt, weißt du? So dieses,
Ja, also es gibt tatsächlich auf beiden Seiten, glaube ich, so und so Leute. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass eins von beiden besser ist. Also es ist cool, wenn man da rational drauf schauen kann. Und es gibt auch cool, wenn man sich so ein bisschen emotional auch dran bindet, ne? Weil dann erreicht man auch sein Ziel eventuell. Ja, ganz gut. Wenn einem alles so komplett egal ist, dann bist du zwar ein Macher, aber vielleicht ist es dir auch schon wieder zu egal. Ich glaube, so der Mittelpunkt wäre irgendwo the way to go, sage ich mal. Aber ja, es ist sehr durchwachsen. Bezüglich Cortisol, Stresseinlage, also Wassereinlagerung etc., wie ist so deine Erfahrung damit? Also ist es immer relativ leicht für einen Coach zu sagen, auch guck mal, du hast die Woche irgendwie ein Kilo mehr, wahrscheinlich wegen Stress, wahrscheinlich wegen, also so, ich mache das ja auch so, ne, weil das die erste Vermutung ist. Aber da spielen ja auch noch andere Faktoren mit ein, so warum eine Person vielleicht Wasser halten kann und so. Jetzt vielleicht kannst du mal kurz den Leuten einfach sagen, so was da alles für Einflussfaktoren vorliegen. Also so einfach nur mal so ein grobes Beispiel, dass sie vielleicht auch selbst sehen, okay, es ist vielleicht nicht nur immer Entzündungsprozesse oder nicht nur immer Stress, sondern das kann auch noch von ganz, ganz anderen Faktoren abhängig sein, wieso das Gewicht an einem Tag mal höher oder mal tiefer ist.
Also so einer der krassesten Faktoren, die ich auf jeden Fall auch in den letzten Jahren immer stärker so zu berücksichtigen gelernt habe, ist der Faktor Schlaf. Also das ist, glaube ich, etwas, was ganz, ganz viele nicht auf dem Schirm haben, wie wichtig der Faktor Schlaf ist. Natürlich Ernährungsgewohnheiten, klar, wenn du deine Ernährungsgewohnheiten veränderst, teilweise auch Ernährungsunverträglichkeiten, und damit meine ich jetzt nicht mehr irgendwie eine Laktosentoleranz oder so, sondern manche reagieren einfach auf bestimmte Lebensmittel durch gewisse Reaktionen, wo es einfach zu einer vermehrten Ausschüttung kommt. Der Faktor Training, das vergessen auch viele, also du, nach dem Beintraining kannst du mich auf die Waage stellen am nächsten Tag, so, da habe ich auch immer safe meine 1 bis 1,5 Kilo mehr drauf, ohne dass ich irgendwas an der Ernährung verändert habe, ja. Also das sind, glaube ich, so mit die krassesten, plus halt bei Frauen so dieses ganze Thema hormonell, also je nachdem, in welcher Zyklusphase du dich befindest. Aber was kann noch Cortisol beeinflussen?
Also gut, geht ja prinzipiell auch gar nicht nur ums Cortisol. Ich habe auch so gemeint, so Salz und so Ernährungsgeschichten.
Ja, also gerade Salz, und ich meine jetzt auch wieder über die Feiertage, ist die Ernährung tendenziell schon sehr viel salziger, vielleicht auch für viele sehr viel kohlenhydratreicher. Das sind ja so die zwei großen Blöcke, sag ich mal, wo du eigentlich den stärksten Einfluss nimmst auf deinen Wasserhaushalt, weil du dann mehr Wasser bindest offensichtlich. Natürlich auch dein Trinkverhalten. Viele denken ja, okay, dann trinke ich weniger, so damit ich weniger binde, was ja genau das Falsche ist. Eigentlich solltest du eben dann mehr trinken, dass dein Körper auch ordentlich durchspült, also auch Essverhalten, dann natürlich die Temperatur spielt da auch mit rein, ja, was natürlich, also sind unendlich viele Faktoren, die da reinspielen können, und das ist halt auch, aber auch das, was so tricky ist an der Sache, weil letzten Endes kannst du nicht diesen einen Faktor raussuchen, auf der anderen Seite darfst du es aber auch nicht zu Larifari angehen, weil klar, man kann es immer irgendwie auf Cortisol oder so schieben, ne, aber irgendwann kommt halt auch der Punkt, wo du dann mal vielleicht kürzer den Kalorien fahren musst, weil du eben abgenommen hast, weil du weniger verbrauchst, weil dein Trainingsvolumen weniger wird, und. Ja, deswegen, das finde ich, ist halt so die Herausforderung als Coach, dann dieses Momentum zu finden, so, okay, jetzt wird es an der Zeit, auch eine andere Stellschraube zu verändern. Aber prinzipiell, ja, also Thema Cortisol ist ein riesengroßes, habe ich mich jetzt auch in den letzten 1 bis 2 Jahren sehr, sehr viel mit beschäftigt, weil ich einfach gemerkt habe, dass es nun mal so der große Einflussfaktor ist, gerade was so Diätsteuerung auch angeht, sag ich mal, ja, Erfolgskontrollen.
Ja, also ich habe sogar gemerkt, so, also, wenn wir gerade bei dem Thema sind, wenn ich auf dem Solarium bin, den nächsten Tag bin ich schwerer.
Das war bei mir auch so immer. Weil Solarium auch eine Form von Stress ist für den Körper tatsächlich. Also
Ja. Ja, es regt ja auch Entzündungsprozesse wieder irgendwo an. Also so, es ist schon echt crazy manchmal. Also absolut. Ich habe schon, auch wenn ich in der Sonne gelegen habe, ich habe nächsten Tag ausgesehen wie ein Wassersack.
Halt. Also am Tag selbst sehe ich meistens besser aus. So
ja,
dann,
ja, ja.
Aber am
ja.
Tag danach auch.
Das ist ganz,
ja,
ganz,
ja.
ganz merkwürdig.
Ja, und
so plus dann noch Training, plus noch die Ernährung reingeschissen, so auf einmal bist du 2 Kilo wieder schwerer.
Und vor allen Dingen,
kann
das,
ganz easy gehen.
Das Beschissene ist, das ist ja wirklich so dieses subkutane Wasser, was du ziehst. Das heißt, du siehst auch wirklich scheiße aus. Es
ja,
ist
ja.
nicht mehr so, dass du sagst, okay, du ziehst das irgendwie intramuskulär so, bist schön breit.
Ja.
Nein, du siehst einfach Cake aus. Und wenn du dann noch Pech hast und so der Typ ist, der es vielleicht auch noch am Bauch oder im Gesicht zieht, so, dann fühlst du dich auch noch mies. Ja, dann denkst du so, fuck. Ja, also wenn ich Sushi
ja.
essen war, ich sag's dir, ich stehe morgens auf und ich kann meine Augen nicht öffnen. Also das, aber das ist halt auch sehr, sehr typabhängig, ne?
Aber bin ich genauso. Also so heute war sogar so ein Tag, da bin ich nochmal aufgestanden und habe auch nicht so gut geschlafen wie sonst. Und ich bin aufgestanden und mein Gesicht so,
ja.
Und ich denke so, oh, what the fuck.
Einmal mit der Dampfwalze drüber fahren, bitte.
Ja, ey, wow, das ist manchmal schon sehr, sehr brutal. Und deswegen kann ich das auch verstehen, warum das halt viele Leute echt fertig macht, weil das natürlich auch dann diese Einlagerungen sind, die man eben gerade nicht haben will, ne? Also was ich zum Beispiel merke, ist bei mir persönlich, als auch bei vielen Klienten, die mir das äußern, dass sie zum Beispiel im Verlauf von einem Trainingszyklus, ne, wenn du dein Training zum Beispiel zyklisch angehst, erste, zweite, dritte, vierte Woche und immer progressiv auch besser aussiehst mit zunehmender Trainingswoche. Das denke ich einfach. Das ist jetzt eine Vermutung. Ich denke aber, dass die Entzündungsprozesse in der Muskulatur halt eben immer stärker werden, immer größer und mehr Wasser binden. Dementsprechend siehst du wahrscheinlich auch praller aus, ne, und drückst halt eben eher die Muskulatur gegen die Haut, so. Dementsprechend ist das optische Bild vielleicht auch tendenziell ein bisschen besser. So, wenn du dann wieder Deload machst, wieder lockerer trainierst, so diese ganzen Entzündungsprozesse eher so abnehmen, plus dann eventuell noch durch irgendwelche Sachen subkutan Wasser einlagerst, so, und auf einmal siehst du komplett kacke aus und das innerhalb von 3 Tagen Unterschied, ne. Also, konntest du das auch mal beobachten, dass du während so, also längeren Trainingsphasen so, irgendwann tendenziell besser aussiehst, wie ein lockerer?
Also ich merke es tatsächlich, also ich sehe immer nach den Deloads, wie du schon beschrieben hast, so die ersten, ich mache es meistens so in 6-Wochen-Blöcken, also dass ich in der 6. Woche einen Deload einlege und ich merke dann schon, wenn ich so in diese Phase vom Overreaching reinkomme und auch körperlich, mental einfach erschöpft bin, wie du, wo ich halt wirklich sagen kann, okay, jetzt ist bei mir halt wirklich Cortisol wahrscheinlich sehr hoch, da merke ich halt, dass ich anfange, beschissener auszusehen.
Ja, also so, das ist so ein Kipppunkt, ne?
Okay,
also
genau.
Irgendwo so Woche 3 bis 4 sieht man meistens
geil,
dann am besten
genau.
aus. Und dann irgendwann kann das Ganze auch, ja, weil
ja.
du auch träger wirst, alles tut schon weh und kriegst
genau.
auch gar nicht mehr so richtig geflext, weil vielleicht Muskelkater auch ein bisschen stärker ist und so. Ja. Aber
ja.
bei mir ist dann auch so, nach dem Deload sehe ich aber auf jeden Fall am meisten aus wie ein Pancake.
Ja, ja, aber weißt du, ich sag mal so, ich stress mich da nicht mehr. Also mittlerweile habe ich so
nee,
eine
nee,
gewisse
das habe ich akzeptiert. Das
ich habe so eine gewisse Trainingsreife und auch Kenntnis, dass ich einfach für mich weiß, so hey, das ist, weißt du, so sieh es als Teil vom Prozess. Also ich habe auch gesagt zum Beispiel, womit viele, darüber könnte man glaube ich einen eigenen Podcast machen, weil das ist echt auch so mit einer der meisten, ich will nicht sagen gestellten Fragen, aber Hilferufe, sage ich mal, wenn dann Leute schreiben so, ey Kamine, wie kann ich mental damit umgehen, dass ich quasi im Aufbau mich von meinem Sixpack verabschieden muss oder mich aus meiner, weißt du, so dieser Struggle wirklich auch seine gute, etwas definierte Form zu verlieren. So. Und dann sage ich halt den Leuten immer, du musst halt einfach deinen Fokus, deine Prioritäten verschieben, weg von diesem körperlichen, ästhetischen, was in der Diät halt mich motiviert, dass du täglich Veränderungen im Spiegel siehst, mache ich es halt so, dass ich sage immer, ey, im Aufbau, lass uns einfach auf Performance konzentrieren, dass du stärker wirst, lass uns an Zahlen messen, wirklich so und weggehen von diesem, okay, wie verändere ich mich körperlich, weil ey, wir wissen selbst, Muskelaufbau siehst du nicht im Spiegel. Eine Diät siehst du im Spiegel. Muskelaufbau siehst du nicht im Spiegel. Also zumindest nicht von Woche zu Woche. Das siehst du vielleicht, und je nach Trainingserfahrung vielleicht in einem Jahr oder zwei. Ja, wenn du Intermediate bist, vielleicht irgendwie, klar, in mehreren Monatsschritten, aber selbst da sind die Sprünge jetzt nicht so, dass du mehrere Kilo zunimmst. Deswegen, das finde ich halt auch wichtig als Coach mit seinen Klienten vor, ganz klar auch Ziele zu definieren und dann aber auch Ziele entsprechend der Ziele, die man hat, ja. In der Diät ist es eben was anderes als im Aufbau. Und da finde ich es halt wichtig, weil als Coach, wir haben ja vorher schon mal ein bisschen geschnackt, so als Coach, du bist halt nicht nur Coach, sondern du bist auch irgendwo der Psychologe für die Leute. Und ich finde es einfach ganz wichtig, die auch mental abzuholen, ja, und denen so eine gewisse Stütze zu sein. Manche brauchen es mehr, manche brauchen es weniger. Es gibt die Leute, die abarbeiten. Ja, denen sagst du was, die machen das, die machen Kopf aus, ziehen durch. Und dann gibt es aber auch Leute, die machen sich verrückt. Und da musst du halt dann mehr Energie auch in so Sachen reinstecken, ja, dass du denen halt sagst so, hey, guck mal, du hast dich jetzt in den letzten Zyklus so und so gesteigert. Bombe, ja, ist doch eher an so Sachen sich ja festzumachen.
Wo würdest du da persönlich so den Kompromiss ziehen, wenn jemand halt eben in der Situation ist und sagt, ja, ich will mein Sixpack nicht verlieren, ich halte mich irgendwie so an der Form fest, ich finde, jetzt habe ich gerade mal ganz gute Streifen vielleicht irgendwo oder die Teilung gefällt mir so, dafür habe ich so lange gearbeitet. Wo würdest du so einen Kompromiss setzen? Bei wie viel Prozent KFA würdest du dann wieder sagen, ja, okay, jetzt bist du an dem Punkt angelangt, so hierüber müssen wir vielleicht auch nicht gehen, weil es sich halt psychisch vielleicht dann doch zu hart fertig macht. Natürlich ist wahrscheinlich auch so ein bisschen individuell.
Das ist nicht genau der Punkt. Das ist halt höchst individuell.
Man kann ja schon so eine gewisse Spanne sagen, okay, also ich handhabe das zum Beispiel so, dass ich mit Leuten, die eine sehr starke psychische Bindung haben an ihre Form, erstmal schaue, wie lange sind die schon in der Off-Season. Ich versuche tendenziell auch diese Rate of Gain einfach ein bisschen niedriger zu halten wie bei anderen, um einfach da ein bisschen mehr Momentum zu haben in der Form, in der sie aktuell haben. Dann erkläre ich aber auch dahingehend so, du wirst tendenziell vielleicht nicht so stark wie andere, aber du hältst halt länger die Form, weil ich eben auch nicht präferiere, alle irgendwie, keine Ahnung, drei Monate Minicut zu machen. So, das ist gar nicht meine Intention.
Nee, finde ich auch völlig schwachsinnig, weil dann ziehst du auch wieder, ziehst die Leute auch immer wieder aus dem Momentum raus, ne? So, dann sind die gerade voll im Flow, ja, machen gute Gains, sind vielleicht aber ein bisschen zu hoch mit dem KFA und dann so, jetzt müssen wir aber laut Vorgabe, weil du die Marke überschritten hast, einen Minicut machen, so.
Ja, mache ich auch super ungern. Ja, und die pushe ich dann meistens auch nicht so hoch. Sagen wir einfach mal, wir hätten zwei Athleten mit 80 Kilo. Die einen pushe ich dann vielleicht bis 85 Kilo mit einer niedrigeren Rate of Gain, die anderen bis 88 Kilo mit vielleicht einer bisschen höheren Rate of Gain. Und dann sage ich halt je nach Zeitspanne bei Frauen auf jeden Fall, also unter einem halben Jahr bis Jahr frühestens, wenn die vorher in einer Diät waren, halbes Jahr bis Jahr immer Aufbau, ansonsten gibt's keine Diät. So, und gerade bei denen muss ich dann immer sagen, so, okay, wir machen das jetzt ein bisschen langsamer, ne? Weil es ist ja auch nicht gesagt, gerade auch bei ganz vielen Zuhörern, in dem Trainingsstadium, in dem die meisten sich befinden, wenn das zwischen 5 und 6, 7, 8 Jahre noch sind, da bin ich mir trotzdem sicher, dass du auch mit einem relativ geringen Überschuss, vielleicht auch sogar auf Erhaltungskalorien, trotzdem Muskelaufbauprozesse generieren kannst. So. Und das ist halt, finde ich, oftmals nicht verstanden, weil viele assoziieren immer Muskelaufbau mit einem krassen Kalorienüberschuss und das ist eben nicht so. Ja.
Und umso trainingserfahrener du bist, desto geringer solltest du diesen Überschuss halten. Ja, das ist halt nun mal auch Fakt, weil du hast dann sowieso schon, also wir sprechen natürlich immer unter dem Aspekt Natural Bodybuilder, hast du halt einfach nicht mehr das Potenzial, wenn du vorher gut trainiert hast. Aber das ist auch ein guter Punkt, den du nennst. Und ich weiß, damit tritt man vielleicht einigen Leuten auf den Schlips, aber Trainingsjahre hat für mich nichts mit Trainingserfahrung zu tun. Ich kenne viele, viele, viele Leute, die weit über 10 Jahre trainieren, von denen ich aber mal behaupten würde, dass sie noch nie in ihrem Leben richtig trainiert haben, noch nie mal ein Trainingstagebuch geführt haben, protokolliert haben, wirklich Fokus auf Progression. Und glaub mir, das sind Leute, die selbst mit, ich sag jetzt mal, mit 10 Jahren Pimmeltraining, wo du fast noch Newbie-Gains rausholen kannst, weil die einfach noch nie, weißt du, die trainieren seit 5 Jahren mit 50 Kilo an der Bank. So, glaub mir, da können wir noch viel rausholen. Sprich bitte nicht über genetisches Limit bei dir. So. Und da, weißt du, das ist halt das andere. Wenn du, also wenn du 3 Jahre trainierst oder ich 3 Jahre trainiere und jemand, der sich so gar nicht mit der Thematik beschäftigt und einfach nur mit seinen Freunden jetzt die ganze Zeit pumpen gewesen ist, aber wie gesagt, nie wirklich Fokus auf Progression, auf eine gute Ernährung gelegt hat, ist ja auch so ein Ding. Ne? Dann gibt es viele, die trainieren hart, aber ernähren sich scheiße und genauso andersrum. So, es ist ja wirklich so, das sind ja Zahnräder, die ineinander greifen. Und da sollte man halt wirklich gucken, umso besser du quasi alle Baustellen bedienst, desto mehr kann dein Körper natürlich auch damit anfangen. Und deswegen bin ich da auch voll bei dir, auch was jetzt so diese aktuelle Homeworkout-Thematik angeht. Ja, alle machen sich Sorgen, ja, ich verliere jetzt meine Gains durch Homeworkouts und so, gerade auch viele Frauen. Und wenn ich jetzt mal so viele, viele Frauen im Studio beobachte, die dann echt suboptimal trainieren, ja, die irgendwie ohne Gewicht an der Brustpresse sitzen oder nur Adduktoren, Abduktoren trainieren, die können tatsächlich mit einem guten, knackigen Homeworkout, mit ein paar kleinen Geräten, da kannst du auch Gains machen.
Fakt. Kann sogar mit Bänder wahrscheinlich mehr aufbauen.
Genau, ja. Und das ist ja auch gar nicht böse gemeint, ja, um Gottes Willen. Bitte, liebe Zuhörerinnen oder Zuhörer, versteht das da nicht falsch, sondern das ist einfach mal ein Real Talk an der Stelle. Und ich finde sowas aber auch mal wichtig, so einen kleinen Augenöffner, ja, dass man auch mal sich selbst wirklich lernt zu beurteilen, so, hey, habe ich wirklich die letzten Jahre richtig, da habe ich alles getan, was ich tun kann, habe ich mein Potenzial so weit bisher ausgeschöpft oder gibt es da noch viel Spielraum? Und die Leute sind verwundert, selbst nach vielen Trainingsjahren, wie du auch sicherlich auch bei deinen Kunden erfahren hast, die schon ein paar Jahre haben, die dich jetzt als Coach haben, der weiß, was er macht und sie plötzlich, ich sag mal, Zuwächse erfahren, ob jetzt Kraft- oder Muskelzuwachs, die sie in den letzten Jahren nicht gemacht haben, ja, obwohl sie gedacht haben, sie wären schon sehr fortgeschritten.
Ja. Meistens ist es seitens der Ernährung auch gar nicht so viel anzupassen. Es ist meistens einfach Training und vor allem auch dieses Durchhaltevermögen zu fordern, weil ich finde auch ganz oft wird zum Beispiel Volumen manipuliert, obwohl es einfach gar nicht sein muss. Also so das Volumen wird oftmals schon so manipuliert, dass man gar nicht messen konnte, okay, ist es vielleicht richtig oder falsch für einen? So, die sehen von einem YouTuber, ja, okay, irgendwie ich muss 40 Sätze machen, der andere sagt irgendwie, ich muss 30 machen, der andere sagt wieder, irgendwie muss 10 machen. Und das sind Sprünge dann bei den Leuten zu beobachten, eine Trainingskarriere, so wo du denkst, so, ja, keine Ahnung, woher willst du jetzt wissen, so ob du auf einem guten Weg warst oder nicht? Und ich glaube, das ist schon mal so ein grundlegender Teil auch vom Coaching, dass man einfach jemanden zwingt, das erstmal durchzuziehen, was er gerade so macht.
Ja. Program Hopping, das habe ich früher immer kritisiert, so, ne, das läuft. Aber das wird ja halt auch vom viel Studiopersonal so vermittelt, ne?
Ja.
Die vergessen, also die Leute, ich habe ja selbst auch im Studio gearbeitet und ich meine, man muss das auch aus Studiobetreibersicht sehen. Du hast halt dadurch immer wieder einen Kundenkontakt. Es geht ja im Studio auch um Kundenbindung. Und deswegen schreiben die halt alle 8 Wochen einen neuen Trainingsplan, weil die dann wieder die Möglichkeit haben, dir den Vertrag zu verlängern oder du das Gefühl hast, betreut zu werden. Obwohl es eigentlich völlig ausreichen würde, wenn du einen guten Plan hast und dich da progressiv voranarbeiten kannst, dann kannst du das Ding ein halbes Jahr durchziehen. Und länger, wenn du damit gut arbeitest, so ganz blöd gesprochen. Ne? Aber ich selbst kann dir auch eine sagen, ich bin definitiv auch nicht mehr der Typ, wie du jetzt wahrscheinlich. Ich trainiere größtenteils intuitiv. Ich trainiere, weil ich viel Spaß dran habe. Ich trainiere weiterhin hart, aber ich habe jetzt keine großartigen Ambitionen. Ich weiß auch, dass ich jetzt keine riesengroßen Sprünge mehr machen kann, beziehungsweise ich könnte noch Sprünge machen, aber ich wüsste, dass dafür der Aufwand, den ich betreiben müsste, in keiner Relation stehen würde zu dem, was ich rausholen würde und das ist es mir persönlich nicht wert. Deswegen sage ich einfach für mich, ich gehe den Kompromiss, gehe ins Training, reiß mir den Arsch auf. Ich mag es, aus dem Training rauszukrabbeln. So bin ich einfach vom Typ. Ich weiß, dass es nicht optimal ist und deswegen empfehle ich es auch niemand anderen so, auch wenn ich ihn coache ich ihn anders. Aber das ist einfach für mich meine persönliche Entscheidung, aber ich weiß auch, was es für mich bedeutet. Und ich fühle mich wohl damit, ich gehe gerne ins Training, weißt du, so, das ist jetzt mein aktueller Lebensstil, womit ich mich wohlfühle, was ich gut mit meiner Arbeit verarbeiten kann, verbinden kann und ja. Deswegen auch mal da den Leuten zu teilen.
Find ich aber cool, dass du sagst. Also gerade weil das, glaube ich, für viele, viele auch ein Thema ist. Und ich habe auch das Gefühl, dass gerade über Social Media, also ich spreche immer gerne Social Media an, weil ich immer weiß, dass es sehr, sehr viele Leute gibt, die sich an anderen orientieren irgendwo und sich gar nicht Gedanken über sich selbst tatsächlich machen. Und das, was du jetzt sagst, so für viele Leute, also die würden auch mit dem Ansatz, trotzdem bin ich mir 100% sicher, den du fährst, weiterhin Muskulatur aufbauen, lange Muskulatur aufbauen, auch wenn sie jetzt nicht unbedingt Plan haben, ne, aber so ein paar Grundregeln aufstellen und sich einfach daran halten, so, ne? Auch mit intuitivem Training, ob du jetzt einen Satz Fleiß machst oder Butterfly, das wird dich langfristig, wird das keinen großen Unterschied machen, so, aber das muss man halt einmal verstanden haben und viele denken halt eben, dass sie Muskulatur oder muskulös werden, nur wenn sie halt eben ein Programming haben von 6 Wochen mit verschiedenen Übungsvariationen, mit Tempo-Varianten, mit Rep-Ranges, mit einer festen RPE oder fluktuierenden RPE, mit den skurrilsten Sachen halt, aber oftmals wird dann vergessen, ist es überhaupt, also brauchst du das überhaupt, um an dein Ziel zu kommen und vor allem, ist es dein Ziel wirklich irgendwo mit einer Top-Platzierung auf einer Bühne zu stehen.
Richtig.
So, oder machst genau du das einfach, weil es dir Spaß macht? So. Und gerade auch so in meinem engeren Umfeld haben wir jetzt früher alle gleich trainiert. Also früher wirklich alle so progressiv und jeder will das Maximum rausholen. So mittlerweile bin ich halt eben immer noch meine 2, 2,5 Stunden im Gym und die Jungs halt eher so eine Stunde 1,5 oder Stunde 20 bis 2 Stunden irgendwo. Also das hat sich schon tendenziell ein bisschen nach unten gesetzt, aber auch weil sie sagen, ich will doch gar nicht auf die Bühne, ich will doch gar keine Top-Platzierung, so, ich mach das für mich und es muss auch irgendwo so in meinen Alltag passen und alles, was drüber hinausgeht, das nimmt mich zu hart aus dem Konzept, das bringt mich durcheinander und das ist einfach für mich nichts und das finde ich halt eine super geile Entscheidung von ihnen, weil im Endeffekt bringt es ja nichts, irgendwas nachzustreben, was dich in deinem sozialen Leben eigentlich negativ beeinflusst und dich auch im sportlichen Leben gar nicht dahin bringt, wo du eigentlich hin willst, so.
100%. Und das ist halt so das Ding, weißt du, ich bin 36, so, ich bin ein paar
Ja.
Jahre älter als du, dementsprechend habe ich auch, sag ich mal, diesen Übergang miterlebt von Oldschool Bodybuilding, um es mal so zu definieren, zu dem New School Bodybuilding. Und beide haben sich irgendwie so eine ganze Zeit lang irgendwie angestichelt, so Oldschooler, den New School und
Naja.
andersrum. Aber ich sag, eigentlich haben beide ihre Daseinsberechtigung. Weißt du, ich finde auf der einen
Safe.
Seite dieses stumpfsinnige Oldschool-Bodybuilding komplett schwachsinnig, weil wir haben mittlerweile gute und auch fundierte wissenschaftliche Erkenntnisse, die man sich unbedingt zunutze machen sollte, wenn man halt vernünftig trainieren wollte.
Ja.
Auf der anderen Seite finde ich aber auch dieses rein wissenschaftliche Betrachten, alles mit Volumina zu messen und mit dies, das und jenem und dieses Überanalysieren und jetzt musst du, und die, also teilweise verbringen Leute mehr mit ihrer Trainingsplanung als mit dem Training selbst sozusagen, ja, und vergessen dabei, sich einfach mal den Arsch aufzureißen, auch mal wirklich Grenzen, wirklich mal Grenzen auszulotsen, auch mal zu spüren, wenn der Muskel halt, weißt du, auch mal eine Negativwiederholung, so, oh Gott,
Ja.
es ist verboten, wenn, also manchmal gucken dich die Leute an, wenn du sagst, hey, helf mal mit, ich will mal schöne zwei, drei Negative machen, hilf mal mit, so, nein, wie, du trainierst nicht mit einer RPE von 2, so, du denkst, ey, Buddy, darf ich vielleicht auch mal einfach so meinen Muskel
Ja.
überreizen, ich hab Bock drauf,
Ja.
ich bin Gott sei Dank, sage ich ehrlich, Gott sei Dank in einem richtigen Oldschool-Gym groß geworden, also da
Da
gab es
bist du
noch
ein
kein
Rookie, oder?
YouTube.
Bist du Muskelkater in Gießen?
Jetzt im Muskelkater, aber ich habe damals im Clogs angefangen. Das ist so die Schmiede eigentlich des deutschen Bodybuildings. Da hat schon Arnold Schwarzenegger trainiert. Da sind wirklich die ganzen großen deutschen Athleten damals rausgekommen. Und da
Ja.
habe ich wirklich so dieses Oldschool-Bodybuilding erlebt. Ja, so dieses gib dir einfach richtig hart. Heute weiß ich, das war vielleicht nicht das sinnvollste Training. Aber lieber habe ich so angefangen, als genau andersrum. Die Leute, die da hingehen und wirklich nur mit Büchlein unterwegs sind und vergessen eigentlich wirklich zu trainieren und sich den Arsch aufzureißen. Verstehst du, was ich meine? Und ich finde beides wichtig. Wenn du beides in Einklang bringst, ein vernünftiges, hartes Training mit einem gewissen Protokoll oder Schema dahinter, perfekt. Aber wie gesagt, ich selbst würde jetzt von mir behaupten, komm mit mir trainieren, Buddy. Ich sag dir, du machst auch Gains so. Also nicht an dich jetzt, sondern an viele andere Leute, weil wichtig ist halt nach wie vor, trainier, geh bis fast ans körperliche Limit so. Also verausgabe dich einfach im Training. Hab das Gefühl, dass du auch trainiert hast und nicht nur Bewegungstherapie gemacht hast. Und dann wirst du auch auf kurz oder lang Zuwächse machen.
Also oftmals ist es ja tatsächlich auch so, dass wir irgendwie mittlerweile auch so zwei Lager haben und ich würde so das Oldschool Bodybuilding auch mittlerweile so in das High-Intensity-Lager einfach stecken und das New School eher so in das High-Volume-Lager. Und ich habe aber das Gefühl, dass sich das mittlerweile auch so ein bisschen verschiebt, dass oftmals auch die, gerade bei Personen oder Coaches, die schon länger dabei sind, die das ganze Volumending mal abgefrühstückt haben und mittlerweile auch verstanden haben, es ist halt nur eine Komponente, dass die sich halt auch immer mehr in dieses High Intensity nochmal ja, fischen, tauchen, wie auch immer. Und wahrscheinlich trainierst du auch so einen High Intensity Ansatz einfach, aber der war
Definitiv.
eventuell sogar genauso funktioniert wie der High-Volume-Ansatz, nur wie gesagt, dass es halt vielleicht jetzt nicht so schriftlich festhältst wie andere halt, ne? Und so durchgeprogrammt, aber dass dieses High-Intensity funktioniert, das ist ja Fakt.
Das ist
Also so,
Fakt, genau.
da
Das
gibt es
ist
auch
halt der.
nichts dran zu rütteln oder zu sagen, so, das funktioniert jetzt schlechter wie High-Volume oder so.
Und ich meine, so laut Datenlage sagt man ja, dass Volumen schon der treibende Faktor ist. Ja?
In ausreichendes Maß
Genau,
halt,
in einem
ne?
ausreichenden Maß. Aber ich sage wiederum, und das aufgrund meiner persönlichen Erfahrung, auch an mir selbst und an dem, was ich mit anderen erlebt habe, ich finde nur Volumen in Kombination mit einer entsprechenden Intensität. Also dieses ganz krasse, ich sage jetzt mal so das Extrembeispiel, was Schoenfeld gemacht hat mit diesem wirklich Low
Ja,
Intensity und High Rep Training. Klar kann das funktionieren, aber auf dem Papier kann das funktionieren. Aber weißt du, mir fehlt da einfach so dieses trainiert 10 Jahre danach. Ja, lass uns doch mal die langfristige Perspektive sehen. Und da gibt es halt keine Studien, die das so lange betrachtet haben. Deswegen sage ich, da muss halt der Faktor Experience rein. Und es gibt, und ich meine, guck dir viele Bodybuilder an. Du kannst jetzt sagen, gut, die sind auf Stoff oder nicht. Aber trotzdem, ich meine, ganz so viel falsch können die halt nicht gemacht haben mit ihrem Trainingsansatz. Und ich sage jetzt nicht, dass das der goldene Standard sein sollte. Aber weißt du, man kann sich auch ruhig mal an Sachen orientieren, die offensichtlich funktionieren. So, ohne dass es jetzt irgendwie auf dem Papier erwiesen ist. Und wie gesagt, am Ende einfach vernünftig mit beiden umgehen. Ich sag mal, eine gute Intensität mit einem vernünftigen Volumen fahren, perfekt. Damit hast du eigentlich schon 80% deiner Hausaufgaben erledigt. Und dann, ob jetzt dein Makrozyklus perfekt geplant ist oder nicht, ja, das ist wie bei der Ernährung, so dieses 80-20-Prinzip. Du holst mit 80%, tust du bestimmt 90% deines Erfolgs rausholen. Und mit den restlichen holst du nochmal die paar Prozentpunkte aus, die dann quasi die Spreu vom Weizen trennen, ob du jetzt den ersten auf der Bühne machst oder einen dritten.
Ja, letztens habe ich ein geiles Meme gesehen. Irgendwie, da stand irgendjemand so, was mit Hand vorm Kopf und macht so: Wir sind mittlerweile in 2020 und die Leute streiten sich immer noch über High Intensity und High Volume.
Ja, es ist so, es ist so.
So gut.
Es ist so, ja. Ja, aber weißt du, da sind wir auch in der Verantwortung, den Leuten einfach so ein vernünftiges Maß zu zeigen. Weil wie du schon sagst, es gibt halt so diese ganz krassen Science-Dudes und die brechen halt immer alles runter auf Zahlen, Daten, Fakten und vergessen halt, dass da noch sehr, sehr, also weißt du, dass der Faktor Leben damit dazukommt, der Faktor Genetik, Individualität und so weiter und so fort. Und ich meine, das kannst du als Coach besser beurteilen als irgendeinem Wissenschaftler, weil du halt mit Hunderten von Leuten zusammengearbeitet hast, mit unterschiedlichen Voraussetzungen, mit unterschiedlichen, verstehst du, was ich meine? So, deswegen finde ich so Meinungen, so Erfahrungen von dir, von mir und von vielen anderen erfahrenen Coaches wichtiger. Ja, wichtiger, ich sage nicht besser, sondern wichtiger als jetzt irgendein Wissenschaftler, der eingesperrt bei einem Raum mit einer Probandengruppe gearbeitet hat, wo du nicht nachvollziehen kannst, haben die sich auch wirklich an diese Vorgaben gehalten oder nicht. Ja, und dann wird meistens natürlich auch noch mit Probandengruppen gearbeitet, die jetzt nicht unbedingt sportlich aktiv vorher waren und was ja auch nochmal so ein Faktor ist. Also Studien und so weiter, gut, brauchen wir, glaube ich, nicht weiter drüber reden, aber du weißt, worauf ich
Im
hinaus will.
Endeffekt ist es, ich finde, die Leute, die das richtig nahelegen, sind die, die sagen, es gibt ein Indiz dafür, dass es eventuell besser funktionieren kann, wenn du es so machst, ne? Und dann hat er die Studie schon wahrscheinlich richtig interpretiert. In der Regel, ne? Weil wenn man einfach sagt, die Studie sagt, du musst so und so machen, dann ist es halt einfach falsch, ne? Und wenn du sagst, okay, du kannst dich daran orientieren, eventuell hat das seine Daseinsberechtigung, eventuell aber auch nicht. Ja, dann muss man halt eben auch schauen, wen man verfolgt. Aber wie gesagt, ich glaube, mittlerweile sind da echt ein paar gute Leute auf jeden Fall
Ja,
unterwegs.
auf jeden Fall.
Und da kriegt man schon ganz gute Einblicke mittlerweile so ins Training rein. Jo, so, jetzt haben wir eine Stunde schon auf der Uhr. Irgendwie sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen, aber ich wollte trotzdem noch mal ganz kurz drauf zu sprechen kommen, und zwar, was du so an Lebensmitteln jetzt hast, auch so für die nächste Zeit, gerade auch hinblicklich, wie gesagt, des Lockdowns und Weihnachten, was du so für Lebensmittel hast, wo du sagen kannst, okay, ey, wenn ich so eine intermittierende Fastenzeit vielleicht machen will oder vielleicht auch so ein kleines Undereating, was du so persönlich magst, ne? Also vielleicht jetzt auch nicht so ein eigenes Rezept, sondern einfach so drei Lebensmittel, die vielleicht easy zu implementieren sind, und dann noch vielleicht so drei Gerichte von dir, wo du sagen würdest, okay, ey, die sind eigentlich auch ganz nice so und die helfen echt vielen weiter.
Jesus, Junge, jetzt forderst du mich aber, also auf drei Lebensmittel oder auf Lebensmittel mich zu begrenzen, finde ich insofern schwierig, weil
Oder eine
ich würde
Kombination,
lieber
sowas einfach so
so
deine.
Lebensmittelgruppen, also klar, also Protein und Gemüse, das sind so meine zwei Lebensmittelgruppen, die ich halt wirklich priorisiere. Und wenn ich jetzt nochmal reingehe, so tiefer, okay, was für Proteinquellen ich bin halt mega der Quark-Fan, so ich liebe Quark, Quarksgier, so Quarkspeisen, das jetzt einfach nur mit ein bisschen Aroma ist oder einfach mit einem Proteinpulver verrührt, ein paar Beeren reinschmeißen, das ist für mich so ein Klassiker, der geht halt immer, der sättigt. Ja, du hast halt, das ist gesund, das ist sättigend, feiere ich mehr als Shakes. Also ich feiere zum Beispiel null Shakes, weil sie mich einfach nicht sättigen, selbst wenn ich einen Caseinshake mir dickcremig anrühre. So bei manchen hilft es, bei mir nicht. Also ich brauche auf jeden Fall was zum Kauen. Deswegen,
Da wollte ich auch drauf hinaus eigentlich so, weil ich finde auch so, es gibt ja ganz viele Leute, die essen, keine Ahnung, eine Banane und Whey, und ich denke mir so, oh
oh,
nee,
nee,
ey,
geht
eineinhalb
gar
Stunden später spätestens wieder Hunger.
anderthalb Stunden. Ja, bei mir in dem Moment, wo ich das weg habe, denke ich mir, okay, und wie geht's jetzt weiter? So, deswegen da, also wenn wir das jetzt mal auf ein Rezept transportieren, guck mal, du kannst hier genauso, also um das Volumen krass zu strecken, kannst du aus genau den Zutaten, kannst du dir im Prinzip einen Götterquark machen. Das ist so eines meiner Highlight-Rezepte von letzten Jahr, was sogar im Kalender bei mir jetzt mit drin ist, also in dem letztjährigen, weil du kriegst halt wirklich so eine fette Schüssel für, keine Ahnung, 300 Kalorien, und es besteht eigentlich nur aus Eiweiß und ein paar Carbs so halt aus dem Quark. Und das war's. Ansonsten, also genau, Quark feiere ich ultra als Protein. Ansonsten gut, Fleisch ist bei mir einfach, also gerade so, ich sag mal, Geflügelfleisch hat halt ein gutes, sag ich mal, Volumen zu Sättigungsverhältnis bei mir, finde ich. Gerade wenn du halt mit so mageren Geflügelsorten arbeitest, finde ich mega. Was nutze ich denn sonst noch gerne als Proteinquelle? Gut, ich back mir und koche mir halt geil. Sowas wie ein Zauberkries zum Beispiel. Das sagt jetzt den Leuten wahrscheinlich nichts, aber können sie alles bei mir
Habe
auf
ich
dem
aber auch
Blog
schon
finden.
probiert, der schmeckt
Zauberkries,
schon ziemlich geil,
Bombe. Also A, schmeckt's geil, B, es ist ein Riesenvolumen für die Kalorien, die du bekommst. Das ist ja so mein Steckenpferd. Ich schaffe es wirklich, sehr volumenreiche Mahlzeiten mit wenig Kalorien zusammenzuschustern. Deswegen, ja, dann hast du halt so ein Blech Brownies, sage ich mal, Protein-Brownies, die halt so viele Kalorien haben wie einer vom Mac ist. Und das ist halt schon geil. Wenn du ja genauso auch der Götterkuchen, da sitzt du da halt und hast so eine 18er Form Kuchen, wirklich Kuchen, und der hat halt irgendwie 600 Kalorien, wo du denkst so, Junge, so viel hat man, also ein Stück Karottenkuchen vom Starbucks hat 750. So, weißt du, wie ich meine? Und du hast bei mir dafür einen ganzen Kuchen.
Das ist halt so eine kaputte Welt eigentlich, ne? Wenn man sich das mal so durch den Kopf gehen lässt.
Es geht nicht. Also es geht, ich habe es wirklich mal berechnet, es macht keinen Sinn. Ich habe vor allen Dingen, der Starbucks Carrot Cake ist wirklich so ein Beispiel, der hat 770 Kalorien, laut deren offiziellen Angaben. Bei der Größe und dem Gewicht, das bedeutet wirklich faktisch, der kann eigentlich nur aus gemahlenen Nüssen, aus Zucker und Butter bestehen, aus nichts anderem. Ja. Es geht nicht. Ja. Ich hab Just So Fun, habe ich den Karottenkuchen nachgemacht und habe dann wirklich den ganzen Kuchen für die gleiche Kalorienanzahl gemacht. So einfach so als kleines Selbstexperiment. Das war auch ein Rezept, was krass durch Insta gegangen ist, weil die Leute gesagt haben, so, das gibt's nicht. Also schmeckt wirklich wie ein geiler Karottenkuchen, hat aber wirklich der ganze Kuchen so viel wie ein Stück und das ist halt schon geil dann. Aber was ich auf jeden Fall den Leuten empfehlen kann, mein Proteinpudding, also super, also wirklich so ein High-Protein-Ermann-Pudding-Ersatz, den du dir in 2 Minuten in der Mikrowelle selbst zubereiten kannst, der natürlich günstiger ist. Ein bisschen bessere Nährwerte, wobei das Original auch schon gut ist. Ich habe jetzt vor kurzem den Uncle Ben's Milchreis als High-Protein-Variante mal selbst kreiert. Er wird aktuell auch krass gefeiert, nämlich Milky Rice. Also einfach mal auf.
Ich glaube, das gönne ich mir heute Abend oder morgen
mal. Buddy, kein Witz. Schick mir Feedback, mach das Ding. Ich habe dazu ein Reels-Video auf Insta, das auch auf dem Blog drauf. Also ich kann wirklich so deine Zuschauer auch herzlich einladen. Schaut euch auf dem Blog um. Es gibt so viele Gratis-Rezepte, sogar Gratis-E-Books. Ja, wirklich gratis.
Ja. Ich muss echt sagen, auch hier an der Stelle, Mann. Ne?
So, also können sich alles gratis runterladen.
Ja, Leute, checkt das auf jeden Fall ab. Also dickes Shoutout. Vor allem, ich habe auch wirklich bei dir schon ein paar Sachen nachgemacht und da weiß ich, es ist halt super easy. Also ist es wirklich auch für einen Trottel wie mich super easy nachzumachen und ich bin auch so ein Volumenliebhaber. In meiner Diät war das auf jeden Fall öfter gang und gäbe, einfach mal so einen Tag so aus der Routine raus oder 2 Tage die Woche, so, dann habe ich immer bei dir geschaut. Oder bei der Bienes Fit Life, die macht auch immer coole Sachen. Das waren so die 2 Accounts, wo ich dann immer geguckt habe, weil alles andere war mir meistens zu kompliziert. Dann sind da 3 Millionen Sachen drin, und denkst erstmal so, Alter, ich weiß nicht mal, wo ich die herbekomme.
Ja, so, ne? genau das, also, weil die Leute denken ja dann, ja gut, du hast das ja auch gelernt, nee. Ich bin genauso, ich bin ein stumpfer Bodybuilder, der einfach gerne selbst für sich früher ein paar Mahlzeiten zubereitet hat und jetzt einfach ein paar mehr Skills hat. Aber nichtsdestotrotz, das so einfach runterbricht die Leute da draußen, dass selbst der größte Kochmuffel sich wirklich ein paar geile Mahlzeiten zubereiten kann. Ein 10-Minuten One-Pot-Gericht, also wirklich, ich würde es ja mega feiern. Ich würde gerne wirklich mal durch ganz Deutschland reisen und mit jedem YouTuber einfach mal so ein Full Day of Eating abdrehen, dass, weil jeder, nicht um Fame zu werden, darum geht es mir gar nicht, aber dass deren Zielgruppen wirklich mal sehen, ey, ihr müsst nicht dieses Reis-Chicken-Brokkoli-Ding fahren. Schaut mal, ich zeige euch einfach eine geile Pizza, die zwar aussieht wie eine Pizza und schmeckt wie eine Pizza, aber die im Prinzip genauso gut ist wie ein Shake. So, und wenn du jetzt die Wahl hast, einen Shake zu trinken oder einen Zauberkriegst oder eine Proteinpizza oder einen Kuchen zu essen, statt einfach nur, keine Ahnung, eine langweilige Mahlzeit, die du dir 7 Tage reinfährst, so, wofür würdest du dich entscheiden? Und das ist ja das Ding. Ich zeige den Leuten einfach einen langfristigen Weg. Weil das war auch für mich die Entscheidung, weißt du, ich habe lange diese stumpfe Bodybuilder-Ernährung gemacht. Ich bin mit Tupperdosen hin und her gewandert, im Schwimmbad mit meinem Thunfischsalat. Ich habe im Kino gesessen mit meinem Selfmade-Zeug. Ich habe sogar teilweise meine Waage im Restaurant dabei gehabt. Also Wir haben den Lifestyle durchgemacht. Aber irgendwann kommst du halt an den Punkt, wo du denkst, Junge, du bist doch bescheuert. Du liebst doch diesen Sport und du willst ihn doch im besten Falle noch viele Jahre machen und Spaß dran haben. Und genau das habe ich jetzt, ich habe die gesunde Balance gefunden und das will ich den Leuten nach außen transportieren. Das ist meine Mission. Mir geht es nicht um Fame, nichts. Von mir aus kann alles anonym sein, man muss mich nicht sehen, aber Hauptsache die Leute lernen einfach diese Philosophie kennen und dass dieser Sport auch extrem viel Spaß machen kann mit einer geilen Ernährung.
Ja, auf jeden Fall richtig geil. Jetzt wäre mal so eine Interessefrage von mir. Wie lange oder wie viele Mahlzeiten isst du persönlich am Tag?
Ich bin ein so 4 bis 5 Mahlzeitenesser. Weil ich einfach gerne esse. Aber auch, weil ich neue Rezepte kreieren muss.
Ja, okay. Und wie lange stehst du so in der Küche dafür? Also so einfach jetzt mal ohne das so zu sehen, dass du halt eben, keine Ahnung, noch auch ein Rezept dazu kreieren musst oder so.
Okay.
Genau, einfach nur mal so für den Zuhörer, sodass der so ungefähr weiß, was man da vielleicht am Tag dann in der Küche verbringen muss.
Also Real Talk, ich werde jetzt eine YouTube-Serie abdrehen, wo ich Meal Prep mache, wo ich den Leuten wirklich zeige, wie du dir zeiteffizient den ganzen Tag zubereiten kannst. Und ich kann dir eins sagen, wenn ich wirklich mich darauf konzentriere, einfach nur Meal Prep zu machen für den ganzen Tag, brauche ich vielleicht maximal eine halbe bis dreiviertel Stunde, um dir 3500 Kalorien zuzubereiten. Leckere 3500 okay. Kalorien. Eine halbe bis dreiviertel Stunde. Effektiv, ja. Um eine Meal Prep zu machen. Ansonsten, an einem normalen Tag, wenn ich dann jede Mahlzeit frisch koche, bin ich vielleicht den ganzen Tag über anderthalb Stunden akkumuliert in der Küche. Akkumuliert, ne?
Ja.
Für. Und ich finde, das ist ein überschaubarer Zeitraum dafür, dass ich mich, dass ich weiß, was ich esse, dass ich definitiv auch den Unterschied spüre, wie ich mich vom Wohlfühlfaktor her fühle, weil dieses Ganze, weißt du, das ist auch so ein Thema, so dieses, ja, am Ende die Kalorienbilanz ist entscheidend und die Lebensmittelqualität nicht. Ja, wir kennen diese Hierarchie, aber, also diese Pyramide, ja, auch von Eric Herms sehr, sehr bekannt geworden, aber ich finde, dieser Faktor wird doch meiner Meinung nach zu sehr unterschätzt für das, was den Wohlfühlfaktor angeht. Und das
missbraucht, finde ich.
Es wird missbraucht, genau. Also ich finde jetzt so dieses If it fits your macros, darum geht, es geht mir gar nicht darum, dass Leute das so krass ausreizen, aber selbst, ich sag jetzt mal beim Inder, Chicken-Reis-Menü, was erstmal offensichtlich clean ist, ist trotzdem was anderes, als wenn du dir das daheim selbst zubereitest und einfach weißt, was drin ist, mit oder ohne Geschmacksverstärker. Ich merke selbst, immer wenn ich auswärts esse, irgendwie, ich habe eine Blähkiste danach oder ich fühle mich einfach anders, als wenn ich es daheim zubereite. Und das ist auch kein Placebo, das ist Fakt. Ja, und so gerade dieses Thema Gesundheit, wie fühlst du dich, auch Schlafqualität, Mikrobiom, das sind Sachen, mit denen beschäftigen sich die meisten erst, wenn sie ein bisschen älter sind und dann, wo die Bewegchen anfangen, wo du dich vielleicht nochmal mit so Sachen auseinandersetzen musst, einfach weil es vernünftig ist aus rein gesundheitlicher Sicht. Und deswegen ist für mich einfach so eine Einstellungssache, dass ich sage, ich versuche so wenig wie möglich auswärts zu essen, nicht weil ich sage so, sondern weil ich einfach sage, ich fühle mich damit einfach besser, wenn ich mir die Mahlzeiten selbst zubereite.
Ja, ich finde, ich halte mir das Auswärtsessen meistens auch für so soziale Komponente, ne? Wenn ich irgendwo mal mit Freunden unterwegs bin. Ich finde, das ist auch das, was, also ich philosophiere jetzt einfach mal. Ich denke, ich habe super viele Podcasts von Eric Helms auch gehört schon und die Bücher auch gelesen und bla bla bla. Ich denke, er sagt es oft richtig, aber die Leute interpretieren es ein bisschen falsch. So, oder es wird halt so ein kleiner Missbrauch betrieben, weil ich weiß auch, dass Eric zum Beispiel ein Flexitarier ist, ne? So der isst auch recht bewusst seine Sachen, ne? Und er isst auch nicht so viel Scheißdreck, aber der lässt es sich halt eben offen, so teilweise andere Sachen auch zu implementieren. Und das soll quasi die Pyramide, glaube ich, auch darstellen, ne? Oder den Leuten so ans Herz legen. So, ihr könnt, wenn ihr wollt, auswärts essen. Ihr könnt, wenn ihr wollt, nicht nur clean essen, sondern auch mal was anderes implementieren. Aber macht es nicht zur Gewohnheit oder feste Routine, dass ihr euch fest einplant, schon irgendwie 70-30 zu essen, wenn ihr es gar nicht müsst, ne? Also so, wenn ihr auch mit cleaner Ernährung gut hinkommt, so, dann esst doch clean und plant euch nicht vor, schon irgendeinen Scheißtrick zu essen, so, ne? Und das ist, glaube ich, auch der Fehler da, dass viele einfach hingehen und sagen so, ja, okay, ich muss meinen Tag so strukturieren, dass ich 100% irgendwie mein halbes Ben & Jerry's abends reingetrackt bekommen. So, also ich muss alles andere so auslegen, dass ich das unbedingt essen muss. Ich war auch so, ich habe das auch durchgemacht, deswegen weiß ich, von was ich rede. So, wenn ich jeden Abend nicht meine Packung Cremissimo hatte, so als Abschluss vom Abend, so, dann war ich unzufrieden. So, dann war für mich irgendwie der Tag nicht so erfüllt, wie er hätte erfüllt sein können. Und das ist, bin ich froh, dass ich davon weg bin, weil das war schlimm.
Ist auch, auch eine Form von Essstörung. Ein zwanghaftes Essen.
Das war auch nach der Prep. So, ja, also,
okay, dann bist
klar,
du sowieso
da hab ich mich echt lang reingefuchst, weißt du, so, weil ich überall gesehen habe, so jeder isst Eis und bla bla bla. Da wollte ich alles durchprobieren, da habe ich mir jeden Abend einen Kackpint Eis reingezogen, aber er hat ja in die Makros gepasst, ne? So, und im Nachhinein denke ich auch so, also der Patrick Deutsch, der hat mir dann auch immer gesagt, so, Digga, mach das nicht.
Geisteskranke Eskalationen hat, ne? Also manchmal, wenn ich mir so. Wenn ich mir so ein paar YouTube-Videos von ihm reinziehe mit seinen
Ja. Also das zeigt alles so von Trainingsreife irgendwann. Man durchlebt gewisse Phasen, aber ich weiß so, da an dem Punkt werde ich, keine Ahnung, ich denke zumindest, dass ich da nicht mehr hinkommen werde, weil ich es einmal durchlebt habe und weiß, es war nicht so förderlich für mich, wie ich das vielleicht gedacht habe in dem Moment. So, ja. Aber wie gesagt, so, das ist halt eben das Ding mit Effizienz und Macros. Ich finde das gut. Ich habe auch zum Beispiel meine letzte Prep ganz anders angegangen. Am Anfang hatte ich auch immer die Tage so, wo ich dann, ja, dann wollte ich unbedingt mein Bounty-Eis da reinfitten und dies und das und jenes und die Pizza vorher noch. Und die zweite Prep, die ich jetzt gemacht habe, die war auch eher so auf Basics. Ich habe viel Obst und Gemüse gegessen, ich habe einfache Sachen gegessen, so viel unverarbeitet wie möglich und dann...
Hat auch funktioniert, ja.
Und sogar besser, weil es eine Routine war und irgendwie, man hat sich einfach besser gefühlt, ja. So, ne?
Vielen ja. Nice, geil. Yes. Ich glaube, wir könnten echt noch mega, mega lange hier über unterschiedliche Themen sprechen. Wir können ja einfach mal, also ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir da definitiv nochmal einen zweiten Aufhänger machen. Wir können ja mal gucken, wie die Leute drauf reagieren, wie sie Bock haben, uns beide nochmal so ein bisschen austauschen zu hören. Aber ich finde, es war richtig produktiv. Also hat Spaß gemacht, mein Lieber.
Ja, es ist auf jeden Fall auch schon lang geworden, ja, ausschweifend, aber nee,
wow,
auf jeden Fall
Stunde,
geil.
Eine Stunde 15. Okay, ist der längste Podcast, den ich bisher aufgenommen habe, aber geil.
Echt?
Ja, also meistens liegen wir so bei einer Stunde, ja, aber ey, wie gesagt, ich bin gerne offen für den zweiten Teil. Zeit haben wir jetzt alle mehr als genug.
Also ich bin auch offen für das YouTube-Video.
Ja, gerne. Wo kommst du her? Aus welcher Stadt?
Ja, Bad Kreuznach. Sagt dir das was noch?
Jein, aber ich kann es jetzt gerade
geografisch... Frankfurt vorbei und dann 60 Kilometer.
Ja,
so.
Easy, entspannt. Ja, das kriegen wir auf jeden Fall hin.
Also ich glaube, nach Gießen fahre ich zum Seba, bin ich immer knapp 2 Stunden so in dem Dreh.
Ah ja, okay, gut. Halten wir mal fest. Wenn die Leute das da draußen sehen wollen, sonst gerne mal kommentieren.
Genau. Ansonsten, wo finden dich die Leute denn überall? Also du hast eben was angesprochen mit Blog,
ja,
Insta,
ja,
weiß
genau.
Ich auf jeden Fall, aber
also, ich sag
schau mal, auch alles in die Shownotes nochmal, aber dann haben sie es schon mal gehört.
Also die drei großen Kanäle, wo man mich eigentlich am besten findet, Instagram bin ich am aktivsten, also da im Prinzip sehen die Leute da jeden Tag ein Full Day of Eating von mir, weil ich bin jemand, der viel in der Story reinballert, also deswegen Instagram auf jeden Fall, einfach IQS Kitchen, also IQ's Kitchen zusammengeschrieben, genau unter dem gleichen Namen, iqskitchen.de ist meine Homepage. Und genauso heißt auch mein YouTube-Kanal IQ's Kitchen. Also da finden mich die Leute. Ich bin aber auch auf Facebook vertreten, auf TikTok. Aber da mache ich nicht so viel. Aber ich sag mal,
nimmst alles mit,
ja. Also Instagram, YouTube und mein Blog, das sind so die drei großen.
Alright.
Jeder ist herzlich eingeladen, schaut rein. Ich mache auch Live-Cookings, habe gestern wieder einen gemacht, wo ich dann live mit den Leuten zusammen was zubereite, vorher eine Einkaufsliste hochlade, einen Tag vorher. Und das ist auch immer geil, so, weißt du, hast du 300, 400, teilweise 500 Leute da und dann, gestern habe ich zusammen mit den Leuten ein 5-Minuten Subway-Sandwich zubereitet. Wirklich 5 Minuten, geil. Das Sub auch selbst gemacht, ne? Also das Brot. Deswegen, ja, ist immer spannend auf jeden Fall.
Krass. Nice.
Wir machen zusammen was Geiles.
Ja, yeah. Du, ich lade alles in die Shownotes hoch.
Gerne.
Und Leute, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Shoutout da in Form von einem Story, von einer Story-Verlinkung oder Abo oder was auch immer. Irgendwas da lassen, ein bisschen Liebe da lassen. Und dann werde ich auch gerne nochmal was mit dem Carmine auf jeden Fall aufnehmen. Hat mich super gefreut, dass du da warst, mein Lieber.
Ich kann so zurückgeben. War auf jeden Fall ein netter Austausch. Vielen, vielen Dank für die Einladung nochmal. Danke an alle Zuschauer oder Zuhörer fürs Zuhören. Ja.
Und wir hören uns sowieso nochmal.
Auf jeden. Hier, reingehauen. Dir noch einen schönen und eine gesunde Zeit vor allen Dingen, ne?
Peace out, mein Lieber.
Ja, ciao.
Ciao, ciao.